Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Alte Männer müssen oft zum Arzt. Hier sehen wir Lorenzo bei der Ärztin Monika. Ängstlich drückt er eine Wärmflasche auf den Bauch. Er guckt zu, wie sie die Röntgenaufnahmen prüft und nochmal prüft. Die Ärztin sagt ihm, er solle sich ausziehen. Lorenzo steigt gehorsam aus dem Schlafanzug und bedeckt mit beiden Händen das Zentrum eines jeden Mannes, seinen Pimmel. Das ist ja allerhand. Er beginnt, seinen Schwanz zu streicheln, während die Ärztin noch mit seinen Röntgenaufnahmen beschäftigt ist. Der alte Trieb ist in seinem Kopf noch lebendig und treibt Lorenzo dazu, allzeit bereit zu sein. Ob er das denn noch kann? Monika greift lächelnd zu und unterstützt sein Teil, das ihn von Frauen unterscheidet. Sie als Ärztin hat ja den hippokratischen Eid geleistet, zu helfen und Leben zu retten.
Sehr schön, ein, oder?
Das ist, also dieser Giovanni Di Lorenzo ist ja ein verrückter Hund, das muss man schon sagen. Ja, ey, Alter, was, ey, und, also Monika und Lorenzo, allein mit was für einer Abgeklärter, die Alte sagt, und er berührt das Zentrum eines jeden Mannes.
Ja, das ist
seinen
schön, ne?
Pimmel. Seinen Pimmel.
Überhaupt,
das ist auch schon.
Das ist so dieses typische, es gibt ja den ein oder anderen Pornodialog, der dann so als Erzählerstimme von einer Frau erzählt wird. Und es ist immer so eine Stimme, wie aus so einer Waschmittelwerbung.
Ja, die hat es so sensual gemacht, ne? Das hat mich jetzt auch ein bisschen berührt. Also,
und eigentlich, also eigentlich geht dieser komplette Dialog, den wir gerade gehört haben, ich glaube in Summe 5 Minuten, ich habe den ein bisschen zusammengestaucht.
Aber wann wird denn da gebumst dann? Oder wird gar nicht gebumst?
Jetzt, also sie hat ihn ja in der Hand, jetzt gerade.
Ach so, aber labert denn die Alte die ganze Zeit dabei weiter?
Nein, oder ist
irgendwann auch mal gut mit.
Nein, da ist irgendwann, irgendwann kommt
Monika,
die Hand.
Der hängt, das war wie so ein das war wie ein Arztroman mit Bumsen.
Ja, richtig.
Wir haben uns früher, ich habe ja mal an der Drehbuchschule Drehbuch studiert oder beziehungsweise an der Filmschule ein bisschen so Filmmacherei, ne? Für ein Jahr und dann erfolgreich aufgegeben, weil ich gemerkt habe, okay, das wird nicht gut. Aber wir haben uns in der Mittagspause oft beim Kiosk bei uns um die Ecke für 1 Euro einen Dr. Norton Arztroman gekauft.
Ernsthaft?
Ja, nicht weil wir das geil fanden, sondern weil wir uns wirklich mit ein paar Jungs dann in die Cafeteria gesessen haben und haben uns gegenseitig die Dialoge vorgelesen, haben uns einfach so weggekackt vor Lachen. Weil auch das muss ja irgendjemand schreiben.
Ja.
Und du denkst jetzt, ja, das ist schon nicht so schlimm oder das ist halt zweitklassige Literatur. Nein, das ist nicht zweitklassige Literatur. Das ist also im allerbesten Fall achtklassige Literatur. Da stehen wirklich so Sätze wie, und er tupfte seinen Lustdolch in ihre in ihr offenes Schmuckkästchen und so. Und du denkst so, ach du Scheiße, Alter, ey. Ich meine, irgendjemand muss ja zu Hause sitzen und muss sich so einen Dr. Norden Arztroman.
Ja,
oder es gibt da noch schlimmere Varianten vorne mit so einem durchtrainierten Lorenzo Lamas.
Ja, ich kenne die, das sind diese typischen Groschenromane, ne? Die es dann auch gerne so ein Sammelband gibt, 3 Dr. Norden Romane in einem für 50 genau. Cent oder so. Und kennst du noch den Serie gewordenen Arztroman?
Du meinst, Dr. Stefan Frank, der Mann, dem die Frauen vertrauen?
Der Arzt, dem die Frauen vertrauen, genau. Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen.
Das war in meiner Jugend, war das heißer Scheiß, das hat 5 Millionen Leute versammelt, Reini, als so 1900, wann war das, wie hieß der nochmal, Sigmar Solbach,
ja,
sowas
richtig.
Kann ich mir ja immer merken, Sigmar Solbach, greift jetzt richtig zu.
95 bis 2001 lief
aber das. Aber das war ein Versammlungspunkt, ne? Da haben wirklich viele, also sehr viele Leute
angeguckt. Das war so das Abendprogramm, das hat man geguckt, ne? Also jetzt nicht wir, aber das haben viele Leute geguckt.
Das glaube ich wirklich auch. Und es gab ja in den 90ern, auch in den 80ern schon eine sehr lange Reihe an wirklich sehr, sehr schlechten Serien. Also ich glaube, ich habe nie die Schwarzwaldklinik gesehen, aber ich glaube auch zu behaupten zu dürfen, dass auch die Schwarzwaldklinik wahrscheinlich unfassbare Scheiße war.
Ja, das genau wie das Traumschiff und so, dieser ganze Rotz. Also
aber das existiert ja immer noch. Das
ja,
Traumschiff,
klar.
Es gibt ja so ein paar Klamotten, die haben überlebt. Ne? Die Schwarzwaldklinik gibt es schon lange nicht mehr. Selbst die Lindenstraße ist jetzt vorbei. Ich musste mit meinen Großeltern früher Lindenstraße gucken. Meine Oma hat nämlich, weil ich gerade sagen wollte, wer liest solche Romane? Meine Omi, die nächste Jahrhundert, glaube ich, nee, 2023 wäre sie 100 geworden. Eine ganz liebenswerte alte Dame, aber die hat genau diese Scheiße gelesen. Die hat Dr. Norden Arztromane.
Meine Mutter hat sowas auch gelesen. So Arztroman-Scheiß, ja.
Aber Alter, nicht weil ich das jetzt schlimm finde, jeder soll lesen, was immer er möchte, aber was zieht man denn daraus? Also das ist ja wirklich, wirklich Rotze so. Aber das ist dann wahrscheinlich einfach Kaugummi fürs Gehirn, so, ne?
Ja, das
so
ist, Ablenkung. Also, das ist ja in so einer älteren Generation, das ist heute ja immer noch so, als Arzt hast du ein unglaublich hohes gesellschaftliches Ansehen,
ja,
aber das war in der Generation ja nochmal eine Schippe drauf. Ne, da war es wirklich der Halbgott in Weiß.
Meine Oma war ja noch deutlich älter als deine Mama und bei meinen Großeltern, mein Opa wäre jetzt schon 110 mittlerweile, war es so, dass ich weiß, als er damals im Krankenhaus lag, dann haben wir ihn natürlich besucht, mein Opa war mega putzig, wahnsinnig liebenswerter Mensch, aber der hatte auch diese unfassbare Ehrfurcht vor Ärzten, obwohl er ja selber zumindest Wissenschaftler war, ne, also Chemiker und so. Aber für ihn war es immer das Wichtigste, war die Chefarztbehandlung. Der Herr Professor.
Gott.
Nicht der Herr Doktor, es musste der Herr Professor sein.
Ja, und das ist meistens die schlechteste Wahl.
Ja, natürlich, total, weil der Wichser gar keine Praxis hat. Also im Sinne von Praxis, also einfach viel weniger macht als die anderen, weil der läuft ja eigentlich nur durch die Flur. Das ist der fröhliche Grüß-August, der Herr Professor.
Nee, der Herr Professor hält ja tatsächlich Vorlesungen, ist wahrscheinlich auch fachlich immer noch auf einem sehr, sehr guten Stand. Aber halt praktisch macht der nicht mehr so viel, weil es ist ähnlich wie an der Uni bei Naturwissenschaften oder ähnlichem auch, der Professor selbst forscht im Grunde nicht mehr, sondern der ist quasi Chef der Arbeitsgruppe, der macht Verwaltung, der kümmert sich um Anträge, dass halt Kohle reinkommt, der betreut halt Doktorarbeiten, liest die oder irgendwie Diplomarbeiten oder heute Masterarbeiten, wobei die Masterarbeiten macht der Prof meist auch nicht mehr, das machen halt irgendwie die Postdocs in der Arbeitsgruppe, die Doktorarbeiten häufig auch, aber also wirklich richtig selber forschen macht kein Prof. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Also der beschäftigt, also nein, das ist falsch. Selbst forschen, das klingt jetzt so falsch. Er forscht immer noch, aber er steht nicht mehr im Labor.
Und er steht selten auch am Operationstisch. Genau, er steht selten am Patient. Meine Großeltern waren überhaupt keine wohlhabenden Leute, aber das war immer das. Also sie hatten eine Zusatzversicherung mit Chefarztbehandlung und so. Und ich weiß noch, dass er im Krankenhaus lag und dann erzählte er auch, der Herr Professor war schon da. Und dann kam der Herr Professor nochmal wieder. Und dann kam so ein hutzliges, 75 Jahre altes Männchen rein, das ihn dann am nächsten Tag operieren sollte. Und ich dachte schon so, Oppi, wollen wir dich nicht irgendwie von jemandem operieren lassen, der noch ein Auge offen hat. Also es war wirklich, fand ich nicht so gut, aber er hat es überlebt. Trotzdem, das war diese Ehrfurcht vor Ärzten und so, die war immer da. Und diese Begeisterung für Schrottunterhaltung. Also meine Großeltern, zumindest meine Oma war gar nicht gebildet, die war so eine ganz klassische rheinische Hausfrau. Aber mein Opa war sehr gebildet und sehr belesen. Und trotzdem hat er mit großer Leidenschaft, mussten wir um 6.30 Uhr morgens, sind wir aufgestanden, alle zusammen, und haben bei RTL Plus, wie es damals, glaube ich, noch hieß, RTL Plus, haben wir die Springfield-Story, die am längsten laufende Serie aller Zeiten geguckt.
Oh, stimmt, die kenne ich auch noch, die Springfield-Story. Und Dallas kam doch direkt hinten dran quasi, ne? Das war so das Morgenprogramm.
Das kann sein, ich glaube aber Dallas lief gar nicht so, eigentlich annähernd so lange. Also die Springfield-Story kann sogar sein, dass die heute noch läuft. Die läuft seit ungelogen 30 Jahren oder so, 3000 Folgen. Also damals, als ich mit meinen Großeltern das schaute, waren die schon bei Folge 1600 oder so. Und das war wirklich der gefilmte Arztroman. Totale Rotze, fürchterlich schlechte Schauspieler, also alles mit so einem Weichzeichner oben drüber. Aber war, soweit ich mich zurückerinnere, ein unfassbarer Erfolg. Und ich musste immer um 6.30 Uhr haben wir zusammen Springfield-Story geguckt. Ich habe nichts verstanden, weil ich war 5, 6, 7 Jahre alt. Ich wusste überhaupt nicht, worum es da gehen soll. Aber naja, Fernsehen ist Fernsehen. Man nimmt, was man kriegt. Ne? Bist ja mit 5 froh, wenn der Fernseher läuft bei deinen Großeltern. Dann guckst halt irgendwas.
Ja. Hauptsache, egal. Du musst nicht reden. 72 Jahre lief das Zeug übrigens.
Wie bitte?
Ja, Springfield Story führt mit einer Laufzeit von 72 Jahren, 15 davon ausschließlich als Radiosoap, die Liste der längsten Ferienserien als weltweit am längsten laufende Seifenoper an.
72 Jahre?
Ja, 72 Jahre. Krass, oder?
Das ist wirklich krass.
Also
das ist auch geil. Also wenn du, sagen wir mal, Charaktere wirklich von der Geburt an, also der Schauspieler von der Geburt an dabei, und du siehst ihn abkratzen in der Springfield
Story. Das ist so Truman Show, ne?
Das ist wirklich ein bisschen, ich denke mal, die werden da viel durchgewechselt haben, aber
2009 hat es aufgehört. Episoden 18.262.
Was willst? Das habe ich mich früher bei der, ich musste mit meinen Großeltern immer Lindenstraße gucken, ne?
Ja.
Und anders als du gerade sagtest, war nämlich Unterhaltung und so, war gar nicht, also mit Oma und Opa reden war bei mir total gut, weil mein Opa ja auch so weit gereist war, der war ja schon in den 50er Jahren in China und in Papua-Neuguinea und so, ne, weil er sich so dafür interessiert hat, für die ganze Welt.
Ja.
Deswegen bin ich immer um 6 Uhr morgens bei denen ins Bett gekrochen und er hat mir immer erzählt von seinen Reisen und so. Und dann mussten wir Springfield-Story gucken, was ziemlich schlimm war.
Was ein bisschen traurig ist, was man merkt in der Generation, was du ja gerade schon sagtest, dein Opa war sehr gebildet, deine Großmutter nicht, dass das halt in der Zeit unglaublich schwer war, ne? Also da als Frau, als war man halt Hausfrau, ne? Das,
ich glaube, bei meiner Oma traf da auch Veranlagung auf Ausrichtung, aber zum Beispiel mein Opa, der Vater war Fahrradreparateur, also mein Urgroßvater, glaube ich, der hat Fahrräder repariert, also er war jetzt weiß ich aber gar nicht genau, er war ein sehr einfacher Mann.
Ja, das aber mein Opa, ich meinte, dass es als Frau generell schwierig war.
Ja, insgesamt war Bildung schwierig, wenn du keinen Zugang hattest, das meinte ich jetzt gerade. Also mein Opa zum Beispiel kam aus super armem Haushalt und hat immer bereut, dass er kein Abitur machen konnte, weil es nicht ging. Er hat immer von diesen Kappen erzählt, damals hat man, konnte man die einzelnen Klassen durch die Farbe der Kappen unterscheiden. Also jeder hatte, also wirklich so wie in so einer, auch ein bisschen wie in einer Soap oder in so einer LA-Serie, weißt du, wo die dann auch so die coolen Typen haben, die coolen Shirts an, und da warst du, da hatte man verschiedenfarbige Kappen Ende der 20er und die Obermatura, ich weiß gar nicht mehr, Oberregister, ich weiß, Naturklassen durftest du nur besuchen, wenn deine Eltern dafür bezahlt haben, und das konnte seine Familie nicht.
Ja,
er hatte sein Leben lang drunter gelitten.
Das war bei meiner Mutter auch so. Meine Mutti wäre auch, also meine Mutti ist damals zu, ich glaube, es hieß Volksschule gegangen.
Die Volksschule.
Ja, oder hieß es so, weiß ich nicht mehr genau. Aber da war es auch, da hat man noch für höhere Bildung quasi bezahlt.
Das ist halt das Krasse, was viele sich heute gar nicht vorstellen können, dass es ein Privileg ist, dass, klar, das ist jetzt natürlich ein Kalenderspruch, dass alle den gleichen Zugang zu Bildung haben. Haben sie natürlich nicht, wenn du in eine Familie reingeboren wirst, in der Bildung überhaupt gar keine Rolle spielt, ist es viel schwieriger. Aber grundsätzlich, dich in der Schule reinhängen und dich mit dem Stoff beschäftigen oder gute Noten machen, die Chance hat jeder. So, ne? Also die existiert. Das ist jetzt auch keine, das ist ja keine Illusion. Also
nee, die Möglichkeiten gibt's, die Voraussetzungen sind nur nicht die gleichen, ne?
Genau, die Voraussetzungen sind nicht die gleichen. Aber bei meinem Opa zum Beispiel war das halt so, das war seine Leidenschaft, ne? Dass der möglichst viel sehen, möglichst viel erleben wollte. Und das ist ja eigentlich bei alten Menschen relativ, oder was heißt, nein, das ist nicht relativ ungewöhnlich, aber wenn du aus einem Arbeiterhaushalt kamst im Jahr 1916, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass du dich irgendwie 20, 30 Jahre später mal durch Papua-Neuguinea schlägst, eher gering.
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Er war echt ein cooler Typ. Also der hat mir sehr viel beigebracht und fehlt mir auch. Also das, ja, wenn ich immer irgendwie bei dem, was ich beruflich heute mache und denke, das würde ich gerne jemandem erzählen, der mir wichtig war, dann könnte ich mir vorstellen, dass er das toll fand, weil er oder El toll gefunden hätte. Weil er hat immer Vorträge gehalten über das Jahr 2000.
Aha, oh.
Also in den 50ern.
Ah, so Retrofuturismus finde ich ja immer geil, ne? Wenn du so so alte Zukunftsprognosen und die dann so um das Jahr 2000 oder 2050 oder so spielen und du guckst dir das an und denkst so, geil, in den 50er Jahren wurde in der Zukunft alles mit Atomen betrieben.
Alles. Alles. Ja, da war 50er, gar nicht 60er, so.
Alles mit Atomen.
Da er ja selber Chemiker war gegenüber der Radioaktivität dann doch eher vorsichtig, aber was ganz interessant war, der hat halt wirklich so große Vorträge auch gehalten im Forum von Leverkusen und so. Und dann hat er so einen Ordner, meine 1000 Vorträge gehabt, so ein goldenes Buch. Und hat die dann immer, hat er mir auch gezeigt als Kind, ich konnte dem gar nicht so richtig folgen, aber er war halt so stolz und habe ich mir das alles angeschaut. Und was ich auf jeden Fall, was mein Vater mir schon ganz früh erzählte, die Vorträge waren immer sehr gut besucht, weil mein Opa, und da habe ich wahrscheinlich das Talent zum Reden her, auch ein guter Redner war, aber er hat die Leute in Panik versetzt, weil er hat halt nur Prognosen gemacht, dass die Welt, also die Menschheit größtenteils nur noch aus ferngesteuerten Mutanten, aus radioaktiv verstrahlten, verhungerten, Hungerkatastrophen, Überbevölkerung. Also jede Voraussage meines Großvaters war eigentlich auch völlig apokalyptisch. Also die Leute sind teilweise schreiend rausgelaufen.
Hatte der eine Zeitmaschine und TikTok oder?
Ja, er war, also. Er lag ja gar nicht so falsch in vielerlei Hinsicht. Also zum Beispiel ein paar, er hat Sachen prophezeit, die nicht eingetreten sind, zum Beispiel fliegende Autos und so.
Ja, das ja, war die sind ganz ja schon klar. Ewig.
Das ist einer dieser Klassiker des Retrofuturismus, dass wir alle fliegende Autos haben, irgendwann. Aber die, was wollte ich jetzt sagen, die, zum Beispiel das Internet hat er vorausgesehen. Also er hat vorausgesehen, dass sich Computer, also schon in den 60er Jahren, 50er Jahren, dass sich Computer verknüpfen werden und dass jeder Zugang dazu haben wird. Jetzt nicht so eine richtige Vorstellung davon, was das mal, also er hat nicht gedacht, dass irgendwann 14-jährige Mädels bei TikTok zu Lady Gaga tanzen werden.
Ja,
das aber er hat zumindest, ich meine, guck mal, ne, man hat ja, als die Computer erfunden wurden, oder als die ersten, ich glaube, weiß nicht, der Chef von IBM, der dieses herrliche Zitat hat, dass im Jahr 2000 auf der ganzen Welt es vielleicht 30 Computer geben wird.
Den Bedarf für irgendwie 10 Computer oder so. Ja, ja, das stimmt, das ist aber unfair, das vorzuhalten, weil das aus dem Zusammenhang gerissen ist. Computer waren zu der Zeit nicht das, was wir heute unter Computer verstehen, sondern Computer waren so Mainframe-Systeme. Das heißt, die haben wirklich zu der Zeit irgendwie eine Fabrikhalle gefüllt und du hast einen Raum gehabt in dieser Fabrikhalle, in der du reingehst, in der ein Terminal stand, von wo aus du den bedient hast quasi.
Das ist also, doch schön für zu Hause. Ja, ja, man sich ja,
also da waren Computer halt was anderes als das, was wir heute unter Computer verstehen. Also logisch vom Aufbau her natürlich das, was wir heute auch schon kennen, auch sowas wie, weiß nicht, man kennt ja dieses, weiß nicht, kennst du das noch aus dem Informatikunterricht oder sonst wer, das EVA-Prinzip, Eingabe, ich Verarbeitung, hatte. Ausgabe.
Das EVA-Prinzip.
Ja, das, oh Gott, also dieses Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe oder auch wie Computer heute im Innern aufgebaut sind, dass du irgendwie die zentrale Rechnereinheit hast, halt die CPU und dann irgendwie den Speicher, der woanders ist und irgendwie das Ganze verbunden ist, halt, was du heute alles auf dem Mainboard hast, waren früher einzelne Geräte, die so großer waren wie Schränke, die wirklich miteinander verbunden waren. Also die zentrale Prozessoreinheit war ein Schrank.
Das kam, ich habe mir diese Doku auf Netflix angeguckt, das Dilemma mit den sozialen Medien, wo du wirklich danach dein Handy nehmen möchtest, in Gaffertape einrollen und in die Tiefkühltruhe legen.
Ah, den habe ich noch nie gesehen, das wollte ich mir noch angucken.
Lohnt sich wirklich. Also ich habe bei Bratwurst und Baklava schon drüber gesprochen, deswegen will ich nicht zu sehr ausholen, aber die Grundmessage, die immer wieder wiederholt wird oder die zumindest zweimal wiederholt wird und die auch wirklich gut ist, wenn ein Produkt umsonst ist, bist du das Produkt.
Ja, das kennt man aber.
Und das ist wirklich clever. Also ja. Und dann wird halt relativ früh schon erklärt, also da sind halt, die haben wirklich die Obersten getroffen, die es so ging, also Aussteiger aus der Tech-Branche, einer der Facebook-Mitbegründer, einer der Instagram mitdesignt hat, einer der Twitter designt hat also wie der beschrieben hat, wie die süchtig machende Wirkung schon von vornherein mit eingeplant ist. Zum Beispiel, dass du mit deinem Daumen Instagram nach unten ziehst, damit's, oder Facebook nach unten ziehst, damit es aktualisiert. Das ist ja so eine Art Mini-Slot-Machine, ne? So ein bisschen wie du halt an einem Automaten ziehst.
Das stimmt.
Und das klingt zwar total simpel oder total absurd, das ist natürlich nicht das gleiche, ob du in Las Vegas in einem Casino an einem Haken ziehst oder ob du mit deinem Daumen über das Display gehst, aber der geistige Prozess dahinter, ne, nämlich diese Bewegung plus die Erneuerung, ist genau das gleiche und die Reaktion, Dopaminausschüttung, ist auch die gleiche. Weil bei Facebook im Gegensatz zu beispielsweise der Slot Machine, wo dann was Negatives bei rauskommt, kommt ja immer neuer Inhalt.
Ja, du hast immer so immer kleine Belohnungen, ne?
Genau, oder der Like-Button. Ich meine, guck mal, erinnere dich an StudiVZ so, ne? Wir haben alle StudiVZ benutzt und am Ende des Tages sind die in den Arsch gefahren, weil die keinen Like-Button hatten.
Na, StudiVZ war ja eine dreiste Kopie von Facebook. Das war ja die, wie hießen die beiden Brüder? Das waren die, die das immer gemacht haben. Halt amerikanische Systeme, die erfolgreich waren, 1:1 kopiert, also wirklich 1:1. So Scheiß auf Copyright, geht uns alles am Arsch vorbei, um sich dann aufkaufen.
Sind die nicht hart verklagt worden?
Nee, um sich dann aufkaufen zu lassen auf dem Markt quasi. Ja, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Das sind auch so ganz halbseidene
Personen. Dubiose Penner, oder was?
Ja, wirklich. Warte mal, StudiVZ, Wikipedia. Wie hießen die beiden denn?
Aber es sind Deutsche, oder?
Das waren, glaube ich, Deutsche, ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Deutsche, jetzt sind sie reich.
Also ich, ja, ich, die haben das mit mehreren Sachen gemacht. Also nicht nur mit StudiVZ, sondern auch noch mit anderen Seiten. Das, ja, war nicht gut. Ich kriege es aber gerade auch nicht mehr ganz auf die Kette, wie genau das war.
Ich will jetzt auch nicht StudiVZ loben, nur es gab einfach eine Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, da hattest du, also das war 2004 oder 5 oder so, da hattest du kein Facebook, da hattest du StudiVZ.
Ja, yeah. Ja.
Diese ganzen Gruppen, die wir da hatten mit irgendwelchen bescheuerten Namen und so, es wird immer noch ein StudiVZ-Profil von mir geben, auf das ich nicht mehr drauf komme.
Ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, da hatte ja irgendjemand sogar noch die Bilder rausgesucht von.
Mega unangenehm. Und aber ich meine, jedenfalls wird beim Dilemma mit den sozialen Medien wird erklärt, wie das designt wurde. Und die beeindruckendste Person in der ganzen Doku finde ich eigentlich Chris. Tja, egal. Jedenfalls, der war Chefingenieur bei Facebook oder bei Instagram. Ich glaube bei Instagram. Und erstens ist der sehr, sehr klug, macht einen sehr klugen, sehr smarten Eindruck. Und der sagt im Endeffekt, dass wenn wir das nicht stoppen, die Weiterentwicklung, also diesen Prozess, dass KI uns überwacht, weil beim Dilemma mit sozialen Medien wird nicht nur erklärt, dass du durch dein Like oder so irgendwas bestimmst.
Nein.
Das ist es gar nicht. Nein, sondern jede Millisekunde, die du auf den Bildschirm schaust,
klar,
während du bei Facebook durchscrollst, analysiert das Programm, was du dir gerade anschaust. Also ob du jetzt, sagen wir mal, auf einem Spot oder auf einem Beitrag über Bergsteigen 3 Sekunden länger bleibst und danach wird dein Profil gebaut und dieses Profil wird noch nicht mal verkauft im eigentlichen Sinne, also wird nicht für, sondern die Werbung wird eingekauft und auf dich angesetzt.
Ja, genau. Das ist halt.
Und das ist wirklich gruselig.
Aber war dir das vorher nicht bewusst, bevor du das gesehen hast? Oder?
Also mir war natürlich schon bewusst, dass da wahnsinnig viel Manipulation bei ist, aber das. Also ich habe zum Beispiel nicht drüber nachgedacht, dass Facebook die komplette Zeit überwacht, wie lange ich mir Inhalte anschaue, auf die
Instagram,
Millisekunde genau.
Instagram genauso, also auch den Cursor, wo dein Cursor verweilt und alles, was du im Hintergrund nach Möglichkeit, also alles, was an Daten abgefischt werden kann, was du im Hintergrund an Seiten verlinkst oder ähnliches, solange du noch bei Facebook eingeloggt bist, es wird alles mitgeschrieben, alles. Das ist eine Datenkrake sondergleichen. Ich finde schön, dass das mit so einer Doku mal, also noch breiten, wirksamer mal kommuniziert wird. Aber überraschend ist das doch nicht, oder? Also dieser Spruch.
Nee,
ne?
Aber die Mechanik dahinter ist, also für mich war die Mechanik dahinter überraschend, wie es konstruiert ist und was damit gemacht wird. Ich habe immer gedacht, okay, die fischen deine Daten ab und verkaufen es dann irgendwie an die Werbung. Ne? Also, oder verkaufen deine Daten an irgendwelche Werbeanbieter. Darum geht es aber gar nicht so sehr. Sondern es geht eher darum, einen unfassbaren Speicher aus Informationen über jeden auf der Welt aufzubauen und dann die Werbung innerhalb ihres eigenen Netzwerks zu verkaufen. Also zu sagen, hey, ihr wollt für Sportinteressierte werben, also gebe ich euch jetzt hier mal 300.000 Leute, die sich 3 Sekunden lang Spots über Sportschuhe angeschaut haben.
Ja, genau, das ist, aber so funktioniert.
Und die Frechheit ist, also zum Beispiel werten, was auch krass ist, die werten halt auch aus, wo du bist. Also die können sehen auf dem Bild, du stehst auf dem Scheiß, was weiß ich, Fujiyama, gibt's denn? Ja, du stehst auf dem Fuji und dann können die daraus schon schlussfolgern, oh, du bist auf jeden Fall Japanophil oder interessierst dich für asiatische Inhalte. Also das ist unfassbar.
Aber das ist mit allem, also es geht immer bei allem darum, in der Werbeindustrie Profile zu erzeugen. Also Payback-Karten sind nichts anderes. Die Lidl-App, die es jetzt mittlerweile gibt zum Einkaufen. Google macht das Gleiche. Apple macht das Gleiche. Die machen, also es geht nicht darum, deine Daten zu sammeln und Datenpakete zu verkaufen, sondern Werbung zielgruppengerecht zu verkaufen. Und das versuchen ja alle. Ne? Also das ist in der Branche, also in der Werbebranche ist das normal. Also das ist bei, wenn ihr uns hier zum Beispiel über Spotify hört, hört ihr auch Werbespots vorher, weil die Leute wissen, ihr hört Alliteration am Arsch und sonst keinen anderen Podcast, weil Alliteration am Arsch der beste ist und dann kriegt ihr durchgehend Werbung, die dazu passt.
Also sowas wie technikinteressierte Werbung
nein.
Für technikinteressierte.
Also das ist halt diese, also es gibt ja in Podcasts oder generell in Audioprodukten unterschiedliche Formen von Werbung. Ne? Also das, was was wir jetzt manchmal auch haben, so ein Sponsor vorneweg, das ist Werbung quasi von uns, da haben wir was von und da können wir halt diesen Podcast von produzieren, was ich okay finde. Zumindest wenn da wir uns selber aussuchen, also wir suchen uns ja aus, ob wir einen Werbepartner haben wollen oder nicht. Ne? Also wir können bei jedem Einzelnen sagen, den ja, den nicht oder nö. Bei dem, wie Werbung sonst funktioniert, wir es zum Beispiel bei YouTube haben, ne? Das ist so über Ad-Server, da wird ein Profil von dir erstellt, was du für eine Zielgruppe bist, dein Alter, dein Ort, dein Einkommen, was du so an Produkten gekauft hast, was du dir angeguckt hast und so weiter, und dann kaufen halt Werbekunden bei der Plattform quasi Werbung
Menschen
ein.
Mit deinem Profil ein.
Genau, die sagen, ich möchte gerne, dass dieser Werbespot von 30.000 Leuten gesehen wird, im Alter zwischen 30 und 35, mit Interesse für, weiß ich nicht was, für Pizza, und dementsprechend wird das dann ausgespielt. Und das ist für die Werbetreibenden natürlich viel interessanter, weil das nicht mehr die Schrotflintenwerbung ist, sondern das ist sehr gezielt auf einzelne Personen und die sogenannte Conversion ist da sehr hoch. Ne, weil man halt sehr zielgruppengenau die Werbung dahin ballert. Es gibt Bestrebungen tatsächlich im Podcast-Business von Werbeagenturen, das Gleiche zu machen mittlerweile. Das nennt sich dann Dynamic Ad Insertion.
Also auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, ja, scheißegal, dann kriege ich halt Hundefutterwerbung, gekackt drauf. Aber sie analysieren natürlich, und das sieht man jetzt bei der Election zum Beispiel ja auch, was vor 4 Jahren durch die Russen in Amerika passiert ist, sie analysieren auch dein politisches Profil, also dein gesamtes Lebensprofil. Und wenn sie zum Beispiel sehen, dass du Interesse für also wenn du politisch beeinflussbar bist in irgendeiner Art und Weise, dann wird auch das dafür genutzt werden.
Ja klar, ne? Werbung muss ja nicht nur für Produkte sein, du kannst ja auch Wahlwerbung sehr gezielt machen. Und das hat Trump ja bei der letzten Wahl gemacht. Und zwar nicht Werbung für dich, sondern du kannst auch Negativwerbung machen. Du kannst deinen Konkurrenten schlecht machen, indem du gezielt auf Leute, die da, also bei Leuten gezielt Falschnachrichten verbreitest. Ne? Und es fällt dann auch nicht großartig auf oder nicht so schnell, weil halt die Zielgruppe, die sich um irgendwas Bestimmtes Sorgen macht, genau dafür gerichtet halt negative Wahlwerbung bekommen kann. Das ist sehr pervers. Also dieser Spruch, ne, wenn du nicht das Produkt, wenn das Produkt oder der Dienst dich nichts kostet, dann bist du das Produkt, der stimmt und der ist auch schon relativ alt. Also den gibt es schon sehr lange. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle eine Klitzekleinigkeit empfehlen, und zwar eine E-Mail. Die meisten benutzen wahrscheinlich Google Mail oder sonstiges, benutze ich auch für viele, viele Sachen. Aber für Sachen, die mir wichtig sind, wo ich auch nicht möchte, dass das irgendjemand irgendwas angeht, benutze ich Posteo.
Ah, deine krassen Sex-Mails,
ja,
meine, die du am Start hast.
Zum Beispiel.
Und du meinst diese Double-Sandwich-Situation mit schwarzen, langpimmeligen Männern, die du dich manchmal gibst?
Ja, die Bilder, die ich dir immer schicke, genau die. Ist dir vielleicht aufgefallen?
Ich habe die jetzt auf Acryl drucken lassen, ja. Und hängen die jetzt in der Wohnung auf. Meine Frau hat gesagt, es gefällt ihr ganz gut. Nee, hängen die aber falsch rum auf.
Ist dir vielleicht aufgefallen, ist eine Posteo-Adresse, das ist eine E-Mail und ich zahle für meine E-Mail-Adresse. Das ist für viele Leute absurd, für eine E-Mail Geld zu bezahlen, aber ich bezahle dafür Geld und zwar nicht viel. Und es ist 1 Euro im Monat. Ich bezahle 1 Euro im Monat für mein E-Mail-Postfach. Für mein wichtiges, ordentliches E-Mail-Postfach.
Also ich habe ehrlich gesagt noch nie was von deinem wichtigen, ordentlichen E-Mail-Postfach bekommen oder gehört.
Ja,
also ich bin überrascht.
Denk drüber nach.
Offensichtlich spiele ich nicht in der privaten Liga, in der man in dein Posteo-Postfach rein darf.
Mein Posteo-Postfach benutze ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie, was weiß ich, ich habe es zum Beispiel benutzt, als meine Studenten zuletzt eine Klausur bei mir geschrieben haben, und ich habe denen gesagt, wenn die E-Mail-Adresse der Uni nicht funktioniert, was leider recht häufig vorkommt, dann schickt das bitte dann schickt bitte irgendwie Übungszettel oder ähnliches an diese Adresse, weil ich halt da Daten, also ne, das sind halt, okay, es sind Übungszettel, aber trotzdem, es sind halt Daten von Personen und die möchte ich nicht irgendwo bei Google liegen haben oder so.
Deine langweiligen Übungszettel?
Ja,
glaubst du, Larry Page von Google sitzt hier und sagt, hör mal, der Reinhard Remford in Frage 3, was hat er denn da wieder? Ein Zug fährt mit 47 Stundenkilometern, beladen
wie,
mit Orangen.
Es gibt sowas wie Datenschutz. Das war auch bei
Reini, ey, im Restaurant kriegst du die scheiß Liste hingelegt, so Covid-19 eintragen, und da schreibt man sich untereinander.
Ja, das ist auch nochmal, also, ja, das ist auch nochmal.
Apropos Datenschutz.
Aber nochmal, also, ne, wenn ihr tatsächlich aufhören, also wenn ihr möchtet, dass eure E-Mail-Adresse nicht weiter überwacht wird, dann zahlt dafür einfach einen Euro im Monat. Bringt niemanden um und.
Verspricht mir das Posteo denn?
Ja, das verspricht dir Posteo. Posteo kann deine Mails auch selber nicht lesen, weil die verschlüsselt sind. Also bei denen auf den Servern auch verschlüsselt sind.
Ich glaube, was man bei Gmail hochlädt, ist alles komplett raus. Ne? Also das ist, da kannst du es theoretisch auch am Marktplatz plakatieren, oder?
Ich glaube, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, Google wertet sogar den Inhalt deiner E-Mails aus.
Also nur, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, nur theoretisch, was das bedeutet. Also, weißt du, ich kaufe halt selten nukleares Material, um einen Anschlag zu betreiben, und ich bestelle auch keine Kinderpornos, deswegen ist es mir am Ende des Tages fast schon ein bisschen egal. Trotzdem, wenn man mal drüber nachdacht, weil das wäre das Gleiche, ihr würdet euch im Baumarkt einen Briefkasten kaufen. Ne? Einen schönen Briefkasten, weißen Briefkasten, weil der passt so gut an euer verklinkertes Eigenheim. Und in diesen Briefkasten, den hängt ihr euch draußen hin. Der gefällt euch richtig gut, der gehört zur Firma XY. Und immer, wenn der Postbote kommt, dann scannt der Briefkasten die ganzen Daten. Oder noch besser, der Besitzer von der Briefkastenfirma kommt bei euch vorbei. Bevor der Postbote, oder nachdem der Postbote den Brief eingeworfen hat, aber bevor ihr ihn abholt, kommt der Mann von der Briefkastenfirma, macht jeden Brief auf, liest einmal, guckt so, keine Kinderpornografie, ganz gut. Aber er hat sich getrennt und er ist entlassen worden. Ich lege das jetzt mal schön wieder, ich klebe das wieder zu, und dann lege ich das in deinen Postkasten. Wenn du das irgendjemandem erzählen würdest, würden die Leute sagen, seid ihr völlig geisteskrank. Aber in digitaler Art und Weise interessiert es keine Sau.
Ja, du kannst dir ja bei Facebook zum Beispiel alle Daten runterladen, die über dich gespeichert sind. Das ist gruselig. Sollte man mal machen. Das ist so eine große ZIP-Datei.
Wie? Du kannst bei Google die Daten
runterladen? Nicht bei Google, bei Facebook. Rein theoretisch müsstest du eigentlich auch bei Google dank der Datenschutzgrundverordnung anfragen können, was die an Daten über dich gespeichert haben. Das müssten die dir eigentlich.
Meintest du jetzt, dass man bei Facebook sein Profil im Gesamten runterladen kann? Oder?
Ja, das ist nicht nur dein Profil, das sind auch alle Chatverläufe und so drin.
Alles?
Alles.
Alle Chatverläufe?
Ja.
Von immer?
Ja.
Aber rein jetzt mal ganz ehrlich, ist bei denen die Festplatte nicht mal voll? Also das ist ja toll. Ja, wirklich, also das ist, muss ich dir mal vorstellen, wie viele Nutzer haben die? 2 Milliarden?
Ja,
und weißt du, viele Leute benutzen es ja noch viel mehr als ich und so. Das müssen ja unfassbare Datenmengen
sein.
Ja,
solche Unternehmen wie Google oder auch Amazon und Facebook, das sind halt in erster Linie nicht irgendwie Netzwerke, also die bieten nicht nur Service an, sondern das sind wirklich große IT-Unternehmen. Also die sind ein Großteil des Betreibers dessen, was hinter dem Internet steht.
Das Interessante ist, dass bei der Doku rauskommt, oder dass irgendwann wird gefragt, wer hat denn das Böse in dieses System gebracht? Wer hat das absichtlich böse gemacht? Und da müssen eigentlich alle Beteiligten zugeben, niemand. Niemand hat Facebook und Google und so erschaffen, um Böses zu tun, sondern das System hat sich selber in diese Richtung entwickelt.
Ja.
Ne? Und dadurch, dass man immer mehr KI eingebunden hat, dadurch, dass man menschliche Daten in dieser Menge gehortet hat und dass man irgendwann erkannt hat, dass man damit unglaublich, ich meine, das wird auch gesagt in der Doku, diese 10 Tech-Unternehmen, die dort aufgeführt werden, also Instagram etc., sind zusammengefasst die wertvollsten Unternehmen der Menschheitsgeschichte, obwohl sie noch nicht mal einen existierenden Wert erschaffen haben. Ne? Also es ist ja alles digital und trotzdem sind sie wertvoller als jedes Autounternehmen, als jede Stahlfirma, als jedes Ölunternehmen, das je existiert hat.
Das ist krass, ne? Weil, also,
und das innerhalb eines Zeitraums von 20 und innerhalb eines Zeitraums von 20 Jahren, Reinhard.
Ja.
Vor 20 Jahren habe ich noch bei der Meierschen Gelsenkirchen gehockt und 50 Cent in den scheiß Computer geworfen oder 50 Pfennig, damit ich mich mit dem 56K-Modem ins Internet einloggen konnte.
Ja,
oder zumindest vor 23 Jahren.
Hat eine Menge geändert. Also nicht nur das Internet, auch das Smartphone. Ne? Also dass wir das Internet quasi immer dabei haben, das hat nochmal eine richtig krasse Änderung gegeben. Du bist immer online, überall, jederzeit, außer in Deutschland, da nicht überall, da gibt es weiße Flecken. Vielleicht können wir es als Service betrachten, aber
Es ist ein Service, schau mal, der mangelnde Netzausbau ist ein Service der Bundesregierung, um dich vor dem Internet zu schützen.
Datenschutz wird bei uns groß geschrieben.
Ja, das ist doch total nett. Ja. Also da muss man auch mal sagen, nett von denen.
Oh, ich wollte noch was zu, apropos Werbung, zu Werbung sagen. Und zwar, warte mal kurz. Diese Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Kaufland. Nicht, weil wir Geld dafür bekommen haben, sondern weil wir Mitleid haben.
Ja, die müssen nämlich jetzt Mr. Eddingbart, der Mann, der gerne, den schönsten Tweet, den ich zu der Nummer gelesen habe, überhaupt zum Wendler, für die, die jetzt nicht verstehen, worauf wir gerade anspielen, weil Kaufland hat vor ein paar Wochen einen Werbevertrag mit Michael Wendler gemacht. Das ist so, als hättest du einen mit Gaddafi laufen oder mit Hussein.
Ja,
oder
zu der Zeit, also da war es einfach nur Zielgruppe, jemand, der viele Leute erreicht, ne, der irgendwie mit seinem Egal auch so ein Internet-Meme ein Stück weit geworden ist. Ich wollte eigentlich diesen Werbespot vorne vorschalten und dahinter, egal.
Aber dann kriegen wir wahrscheinlich markenrechtlich Stress.
Ja,
da
kriegen wir irgendwann Probleme bestimmt.
Aber denkt ihn euch einfach dabei, aber sie haben ihn auf jeden Fall für 200.000 Euro gekauft für einen Werbespot und den können sie jetzt nicht mehr senden, weil der Wendler den totalen Abdreher gekriegt hat. Und das ist ja schon sehr...
Man findet ihn noch
auf YouTube. Tweet, der schönste Tweet, den ich gelesen habe dazu war, vielleicht steht der Wendler nur so auf Covid-19, weil er alles mag, was 19 enthält. Was 19 Jahre alt ist.
Wahrscheinlich meinst du den, den ich auch gelesen habe. Wahrscheinlich steht der Wendler einfach auf Covid. Hauptsache 19 und leicht zu haben.
Genau. Du hast,
oder leicht
das
zu
ist
bekommen.
Der Tweet. Ja, genau. Das ist der ist echt gut, ja. Ich habe ihn verkackt, den Tweet. Danke, dass du ihn nochmal wiederholt hast. Aber was soll man dazu noch sagen? So, ich glaube, ehrlich gesagt, habe ich nicht nur Mitleid mit Kaufland. Jetzt kommt's wirklich. Ich habe auch ein bisschen Mitleid mit dem Wendler. Und weißt du warum? Weil der, glaube ich, so affendämlich ist und so blöd und so manipulierbar. Mit Dummheit geht ja auch immer Naivität einher. Und ich kenne Menschen, die den Wendler kennen durch meinen Job. Und das ist erstmal vorweg kein böser Mensch. Das ist kein Attila Hildmann, das ist kein hasserfüllter, sabbernder, geisteskranker Verschwörungstheoretiker, sondern ganz simpel, der ist ein Idiot. Der ist einfach ein Idiot. Ja. Der würde normalerweise, es ist zusammengefasst, er ist ein Idiot. Normalerweise würde der in Papas Autohaus im hinterletzten Büro sitzen und würde wahrscheinlich irgendwie die Serviceverträge für Trabanten ausfüllen dürfen, weil sie ihn an richtige Autos nicht ranlassen würden. Das ist ein Typ, den sie, weißt du, der würde in jedem Supermarkt, würden sie ihn hinter den Regalen verstecken, damit die Kunden ihn nicht sehen können. Der hat das große Unglück gehabt, irgendwie in die Medien zu geraten und immer blöd zu bleiben. Und jetzt ist er halt leider in die Fänge von Leuten geraten, die denken so, ey geil, wir manipulieren jetzt mal eine öffentliche Person so richtig durch. Und ich glaube wirklich, dass dem nicht bewusst ist, was er da getan hat. Ich glaube, die haben ihm was eingeflüstert. Ich glaube wirklich, erstens, dass er ernsthaft daran glaubt, was also nicht daran
das
glaubt,
viele,
sondern dass...
Ja. Also da davon ja, überzeugt
aber,
ist.
Aber überzeugt ist, weil ihm das jemand gesagt hat und dass er auch überhaupt nicht, aufgrund seiner mangelnden geistigen Fähigkeiten, überhaupt nicht abschätzen kann, was er da gerade für seine Karriere gemacht hat. Er hat sie nämlich beendet. Und ich meine damit nicht im Sinne von, weil dann schrieben auch welche geilste Marketingkampagne aller Zeiten. Nein. In diesem Fall ist es keine, also das ist keine, daraus wird er nochmal Klicks oder Reichtum oder ein Meme ziehen, sondern seine Karriere ist zu Ende. So zu Ende, wie sie nur sein kann. Das wird auch, das lässt sich auch nicht mehr ummünzen in Erfolg.
Das habe ich bei Xavier Naidoo aber auch gedacht. Und zwar schon vor ein paar Jahren, als der mit den Reichsbürgern angefangen hat, dass die Karriere zu Ende war. Und trotzdem hat er noch im Fernsehen bei diversen Dingern gesessen.
Seit Xavier Naidoo so richtig die Irrenkappe aufgesetzt hat, seit der Aluhut mal richtig unter Mützchen hergekommen ist, ist ja auch vorbei.
Ja, das stimmt. Aber hier zum Wendler. Ich kenne ihn persönlich nicht, kann das deshalb nicht beurteilen, ob der intelligent ist oder nicht oder sonst was. Aber so das Abrutschen in Verschwörung, Verschwörungsmythen hat nichts mit, also muss nicht was mit Intelligenz zu tun haben. Das kann auch sehr intelligenten Leuten passieren. Also es gibt auch
natürlich
genug Professoren und sonst was, die da abrutschen. Du hast in der letzten Folge auch was von Trump und das ist doch alles nur abgekartet und so weiter. Ja, kann sein. Ist am Ende aber auch genau das Gleiche, auch ein Verschwörungsmythos.
Ja, da sind die Leute dann auch so drauf gehopst und haben gesagt, jetzt fängt er selber mit Verschwörungsmythen an. Ich habe da nicht von gesprochen, dass ich dafür irgendeinen Beweis habe oder dass ich dort, also Was ich letzte Folge gesagt habe, ist, dass ich nicht daran glaube, dass Trump jemals an Covid erkrankt ist. Ich persönlich glaube daran nicht, sondern ich glaube, dass ein Wahlkampfteam beschlossen hat, das ist der Weg, wie wir Trump jetzt so dermaßen permanent in die Medien bekommen, dass Sleepy Joe verschwinden wird, beziehungsweise keine Aufmerksamkeit mehr bekommt.
Das ist am Ende das aber auch eine Verschwörungsmythos.
Es ist eine Verschwörungstheorie und es ist auch nur eine Theorie, nicht belegbar. Aber Ich verlange auch von niemandem, dass er das ist aber am Ende keine Theorie, sondern es ist einfach nur meine Meinung.
Ja, die ist soweit, die ist noch irgendwie reasonable, ne? Also die ist noch, da ist so, ja, kann gut sein, ne? Wir fangen kleine Kinder, trinken deren Blut und alles wird von einer Elite geleitet, ist halt ein bisschen weiter weg, würde ich mal sagen.
Richtig, und trotzdem ist natürlich, ich habe auch im Nachhinein drüber nachgedacht, war das richtig, das in der Art und Weise bekannt zu geben? Oder nehmen das Leute jetzt so wahr, als dass ich sie indoktrinieren möchte? Vielleicht muss man als öffentliche Person, was wir beide ja nun mal mittlerweile sind, auch ein Stück weit sich da raushalten. Also vielleicht sollte man da seine Meinung eben nicht sagen. Weil ich möchte gar nicht den öffentlichen Diskurs bestimmen. Also ich möchte gar nicht, dass Leute jetzt sagen, ja, der Basti Bielendorfer hat gesagt, Trump ist gar nicht krank. Weil ich, ganz ehrlich Leute, ich weiß es auch nicht. Es ist nur mein Glaube daran, dass ich davon ausgehe, dass dieser ganze Politzirkus um Trump herum so dermaßen pervertiert ist, dass ich mir das sehr gut vorstellen könnte, dass diese Krankheit als Wahlkampftrick gedient hat. So schlimm es auch sein mag. Und besonders, weil es auch nicht funktioniert hat. Das hat ihm jetzt am Ende des Tages deutlich mehr geschadet.
Ja, ja. Mal gucken, wie was aus den Wahlen wird. Ich hätte auch damals nie gedacht, dass er gewinnt.
Angeblich sind ja jetzt die Umfragen, seit er Covid hatte, noch viel, viel schlechter geworden für ihn. Ne? Weil der Weg, den sie genutzt haben, dafür halt einfach, also es hat eben nicht dazu gedient, dass er ausschließlich in Medien stattfindet, sondern es hat eher dazu gedient, seine Verantwortung, also die Demokraten hatten viel mehr die Chance, seine Verantwortungslosigkeit anzuprangern, weil ja da, wo er sich angeblich angesteckt hat, nämlich bei der Vereidigung dieser neuen Richterin, die er unbedingt ins Amt kriegen wollte, nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg, hast du ja wahrscheinlich auch
mitgekriegt, ne?
Das ist ja halt auch das Geilste. Die Frau ist in einer fundamentalen christlichen Sekte bestehend aus 2000 Mitgliedern, die daran glauben, also das musst du dir mal vorstellen, im obersten Gerichtshof der USA sitzt jetzt ein Sektenmitglied, die Kreationistin ist, die daran glaubt, dass der liebe Gott die Erde in 7 Tagen erschaffen hat. Also das muss man sich mal vorstellen, dass das überhaupt möglich ist. Und diese Frau ist ja vereidigt worden und bei ihrer Vereidigung haben sich, glaube ich, 30 oder 40 Republikaner angesteckt, weil sie sich eben nicht an die Regeln gehalten haben. Es gibt viele Bilder, wie sie sich umarmen und so. Und ich meine, das ist ja einfach sowas von verantwortungslos. Erst recht in einem Land, in dem es über 100.000 Tote durch Covid gab. Wenn die Politiker sich dann bei so einer Affenveranstaltung auch noch umarmen, dann wie soll der normale Bürger das ernst nehmen?
Ja, das ja. Also dieser gesamte Zirkus um Trump da, also da kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln, durchgehend. Also diese ganze Wahl, also dieses ganze Theater vor der Wahl ist so eine Farce, das ist, also da weiß man nicht, also alleine wenn man sich anguckt, wer dort zur Wahl steht, ne? Du hast die Wahl, die durchgeknallte Orange, der wirklich durch ist, oder den Kandidaten, bei dem du dir nicht sicher sein kannst, ob der die Wahlperiode noch überlebt.
Also ja, aber dafür gibt es ja eine nette Vizepräsidentin. Das muss man den Amerikanern ja lassen. Die haben ja immer einen Ass im Ärmel. Also ich meine, damals, als Kennedy erschossen wurde, wurde ja, mein Gott, wie heißt er denn? Wer ist Kennedy aufgefolgt? Reinhard, bitte, rette
mich.
Im Flug. Jedenfalls der Vizepräsident damals, als Kennedy in Dallas erschossen wurde, ist der Vizepräsident noch im Flugzeug. Der befand sich im Flugzeug zu dem Zeitpunkt des Todes von Kennedy, ist dort noch vereidigt worden.
Johnson.
Johnson. Der ist im Flugzeug noch vereidigt worden. Also die USA dürfen ja nicht ungeführt bleiben, außer die letzten 4 Jahre. Aber sonst dürfen die nicht ungeführt bleiben.
Ja.
Und da sind die ja sehr, sehr verbissen, die Amis.
Ja, aber dieser ganze Medienzirkus, der da drumherum gemacht wird, da geht es ja wirklich nur um Personen, also nur um Image und nicht um Inhalt. Also alleine, dass da die, also der Inbegriff zwei alte weiße Männer jetzt, also ne, sowohl als, also nicht als, als sachliches Konstrukt, sondern so als, ne, das, wofür
als existierendes
das,
Konstrukt.
Das, wofür das steht und das, was es in Realität ist, wenn man sich die Bilder anguckt. Also, das ist Wahnsinn. Wie soll denn einer von den beiden, egal welcher von beiden, irgendwie wirklich die breite Bevölkerung vertreten?
In einer Form. Keine Ahnung, müssen Sie, also ich finde es insgesamt immer schwierig, wenn Staatenlenker in einem Alter sind, dass sie die Auswirkungen ihrer eigenen Taten nicht mehr erleben werden.
Ja.
Also, ne, das war bei Adenauer am Ende. Adenauer hat ja, glaube ich, ist mit 84, 85 abgedankt. Der hat ja immer noch ikonografischen Status bei den Deutschen. Ich glaube, er hat auch wirklich nach dem Krieg viel Gutes getan. Also er hat viele kluge und richtige Entscheidungen getroffen. War sicherlich auch ein Betonkopf und ein Egomane, was man so in Biografien liest, aber trotzdem, der Vater, also am Endeffekt der Kanzler und der Vater der Bundesrepublik, ne? Aber der ist halt auch uralt gewesen am Ende. Also selbst wo, es gibt ja dieses Ich bin ein Berliner mit Kennedy, da steht ja auch Adenauer hinter ihm und du denkst so, weißt du, da steht der junge 40-jährige, ja, der war ja damals dann schon Präsident, nicht mehr Senator, da steht der 42-jährige Kennedy und dahinter steht dieser 84-jährige, der aussieht, als wenn er ein Indianerhäuptling wäre. Also es ist, ich finde es insgesamt schwierig, wenn so alte Menschen in Ämter geraten, wo sie nochmal die Zukunft der Zivilisation oder die Zukunft der Zivilisation mit entscheiden. Und sie definitiv nicht mehr miterleben werden. Also
ja,
auch ob es jetzt Sleepy Joe oder auch Trump ist, in 10 Jahren spielen die beide keine Rolle mehr. Ne? Und das, aber es sagt ja auch viel über die Demokraten aus, dass sie offensichtlich niemand anderen haben, den sie gegen ihn antreten lassen können. Ich meine, sie haben ja einen Vorauswahlprozess geleitet, der sowieso schon völlig abstrus war. Mit glaube ich 20 Bewerbern sind sie gestartet.
Also viele von den Demokraten hätten sich ja auch, also zumindest so aus der Bevölkerung, wenn man das mitbekommt, zumindest das, was wir in den Medien hier davon mitbekommen, hätten sich ja auch Bernie Sanders gewünscht.
Ja,
also, aber der ist auch ein Alter, also auch,
der ist auch ein uralt. Aber zumindest irgendwie progressiv. Auf der einen Seite wird dem natürlich vorgeworfen, er wäre Sozialist, ne? Und ja. Das ist der absolute Todesbegriff bei den Amis. Als Sozialist bist du sofort immer raus. Aber wenn nur der geringste Vermutung des Sozialismus oder Kommunismus im Raum steht, hast du sowieso keine Chance mehr.
Ja.
Und bei Bernie Sanders, der war, glaube ich, einfach für die... Das ist ja das Interessante, dass selbst ein Biden aus unserer europäischen Sicht immer noch unfassbar konservativ ist.
Ja.
Also, das ist ja kein progressiver Politiker. Der ist nur im Verhältnis zu Orange ist der immer noch, zumindest kannst du dir vorzeigen, muss sich nicht schämen bei Familienfesten. Der andere, das ist ja
der verrückte
einfach
Onkel.
Ganz rasch. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das so gut ist jetzt zum Beispiel, wenn Zeitungen wie die Times oder so empfehlen, ihn nicht zu wählen. Weil ich glaube, dass sowas eher dazu führt, dass die Leute in so eine Art Reaktanz fallen und sagen, ich lasse mir doch jetzt nicht von den Medien, also weil es gab ja jetzt viele amerikanische Zeitungen, die empfohlen haben, auf keinen Fall Trump zu wählen.
Ja, das ist halt
schwierig.
Ja, in jeglicher Hinsicht. Das ich wollte auch noch mal was dazu sagen zu öffentlichen Personen, die auch mal Quatsch erzählen. Ne? Das sind nicht nur öffentliche Personen, das ist jede Person, nur von öffentlichen Personen oder zum Beispiel von uns auch, gibt es sehr viel Zeit, die wir in Mikrofone reden.
Ja, ne? Als Podcaster also, noch tödlicher.
Ja, das ist also, ne, ich meine, ich mache mit dem Nikolas seit, ich glaube, fast 8 Jahren mittlerweile methodisch inkorrekt und rede alle 2 Wochen 3 bis 4 Stunden in ein Mikrofon. Wenn man sich den ganzen Scheiß durchhört, habe ich garantiert auch mal Quatsch erzählt. Ne, also
du, Reini?
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. So die Folgen, auch unsere Podcast-Folgen, so kurz vor Beginn der Pandemie, sind garantiert auch nicht gut gealtert.
Die sind nicht gut gealtert. Ich habe von meinem wundervollen Festivalsommer erzählt, wie ich mich auf Festivals freue.
Ja.
Weil die Community ist sehr lustig. Manche Leute hören ja unsere Folgen im Nachhinein, also entdecken uns jetzt erst und hören uns jetzt sukzessive von Anfang an durch. Und dann schreiben immer wieder Leute, hab gerade Folge 67 gehört, in der du von deinem geilen Festivalsommer erzählst, dazu sage ich nur eins, haha. Ja, leck mich doch.
Ja.
Ich meine, natürlich ist man, der alte Satz, im Nachhinein ist man immer schlauer, der gilt halt für alles im Leben.
Ja, das.
Aber trotzdem kann man ja keine Demokratie vor die Wand fahren oder mal auf Verdacht einen Präsidenten wählen. So. Also das, was jetzt, es ist alles so schwierig, Rani.
Kommen wir
und
zu.
Auch in Deutschland. Wollen wir zu was Heiterem?
Ja, was Erfreulicheres, bitte. Wir sind ein bisschen abgedriftet in Melancholie.
Das Buch ist diese Woche veröffentlicht worden, also hier die große Pause.
Viel Gerummel, ne?
Ja, also was heißt viel Rummel, aber halt viel, also natürlich Interviews, die das Buch umgeben. Nächste Woche bin ich bei der Riverboat Talkshow, im November bin ich bei der NDR Talkshow, also ich werde halt natürlich Werbung für das Buch machen. Und was mich besonders freut bisher ist, dass wirklich die Rückmeldung fast ausschließlich positiv ist. Also es haben jetzt wirklich schon sehr viele Leute geschrieben und
Ich habe eine Amazon. Ja, du hast eine Einstern-Amazon.
Da kriegt der Spaß aber besondere Löcher. Zu dieser Dame muss man dazu erwähnen, dass die bedauerlicherweise nicht alle Zacken an der Krone hat. Weil die mich schlecht findet, sondern weil die mir vorher geschrieben hat. Die hat mir vorher eine E-Mail geschrieben, bevor sie diese Bewertung nicht nur bei Amazon, sondern auf jedem Portal über Bücher abgelassen hat. Bei vorablesen.de, bei thalia.de, bei meiersche.de, bei bücher.de. Sie steht überall drin. Was auch nicht schlimm ist, aber diese Dame hat mir vorher eine E-Mail geschrieben und Kritik ist immer total okay, ne? Überhaupt kein Problem. Aber die hat mir eine E-Mail geschrieben, die so dermaßen von ich habe nicht mehr alle Latten am Zaun stratzte, dass ich echt nicht wusste, wie ich das überhaupt weiterlesen soll, was die mir da erzählt. Weil die schrieb mir, sehr geehrter Herr Bierhofer, bla bla bla, ich habe ihr Buch als Vorab-Exemplar vom Verlag bekommen, bla bla bla. Und nun muss ich mal etwas ausholen. In diesem Buch sind mehrere strafrechtliche Handlungen vollzogen worden, die ich anprangern will, bla bla. Und ob mir eigentlich bewusst wäre, dass ich mich dann der Öffentlichkeit preisgeben würde als Verbrecher und so. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, hat sie noch alle? Weißt du, worum es geht? Dass mein Vater im Buch öfters Konzerte besucht, für die er nicht bezahlt, sondern sich draußen am Zaun auf eine Apfelkiste stellt und dann über dem Zaun das Konzert guckt. Darum geht es dieser Frau. Und deswegen bewertet die mich auf jeder Plattform in Deutschland, bewertet sie mich negativ, weil sie meint, mein Vater und ich wären Verbrecher.
Ja, seid ihr.
Das mag ja für meinen teilweise etwas bekloppten Vater auch gelten, aber meine Fresse, Fräulein, ey, was hast du für Probleme in deinem Leben?
Ich habe die Bewertung gelesen und ich habe die teilweise nicht mal verstanden, was sie mir mit dem Satz sagen wollte.
Du kannst sie ja gerne vorlesen, wenn du möchtest.
Soll ich mal machen? Ich versuche mal so gut ich kann.
Reini, aber könntest du sie bitte im Rage-Mode vorlesen? Also im deutsche Frauen-Rage-Mode, das würde mich sehr freuen.
Okay, ich versuche mal. Um es kurz zu machen, Bastian Bielendorfer beschreibt in seinem neuen Buch Die große Pause seinen angeblich realistischen Alltag während des Corona-geprägten Frühjahrs 2020. Dabei scheut er nicht in wohlgesetzten Worten seine übergroße Betroffenheit mit allen, denen dieses Frühjahr Einschränkungen abverlagte, zum Ausdruck zu bringen, um dann gleich im nächsten Abschnitt hahaha, wie lustig, davon zu erzählen, wie locker er mit den Corona-bedingten Anweisungen umgeht. Nebenbei beweist er bei der Gelegenheit gleich noch seine Empathie mit den ärmsten Mitgliedern unserer Gesellschaft. Ich bin mir ganz sicher, dass jeder Mensch, der aus welchen Gründen auch immer illegal in Deutschland lebt, mit allen Konsequenzen wie nicht vorhandener Krankenversicherung und ständiger Angst vor Entdeckung, sich mindestens mit 3i so aufgeregt verrucht fühlen wird, wie Herr Bielendorfers alkoholtrinkende Schwiegermutter an der Ostsee. Ironie offen. Das war ein Satz, den ich nicht verstanden habe.
Ich verstehe überhaupt nicht, was gemeint ist. Worum geht's denn? Dass Flüchtlinge jetzt unter Covid mehr leiden als wir? Oder worum geht's? Ich verstehe überhaupt nicht, was ist denn jetzt der Vorwurf? Warum denn verrucht? Meine Fresse, ey, ich kann es nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite, jedem seine Meinung, jeder, es gibt den schönen alten Satz, wie geht der nochmal, jeder hat ein Arschloch, weiß nicht mehr, ich weiß, also jeder ist ein Arschloch zusammengefasst, ich weiß nicht mehr, wie der Spruch geht, ist aber auch egal. Von mir aus, ich weiß nicht, was sie kritisiert, ich glaube, sie hat das Buch auch nicht wirklich verstanden und dass die Kritiken, und ich meinte jetzt nicht nur Amazon-Kritiken, sondern das ist ja, am Ende des Tages tauchen da immer so viele Scheißkritiken auf, das ist auch scheißegal. Aber dass die Rückmeldung der Leute, also was ihr mir über, ich lese alles, was ihr mir über Instagram schreibt, was ihr mir über Facebook schreibt, Twitter schreibt, so einhellig positiv ist, das freut mich ganz persönlich, weil das Buch ein Herzensprojekt war und es ja auch sehr privat geworden ist. Und dass weder die Leute, also niemand hat bisher das Ende des Buches gespoilert im Internet. Und ich fand die Rückmeldung einfach jedes Mal sehr berührend. Also es hat mich einfach gefreut, so dass den Leuten, dass diese, was ich geplant habe, als ich das Buch geschrieben habe, nämlich eine Mischung aus ernst und traurig oder Komik und Tragik, wenn man so möchte, dass das funktioniert hat. Und dass es bei den Leuten angekommen ist.
Ich möchte noch
sogar du Hast ja auch was gesagt.
Ja, ich möchte noch einen letzten Satz vorlesen. Ansonsten kann ich nur hoffen, dass dieses Machwerk, was hat sich eigentlich der renommierte Gräfe und Unzer Verlag dabei gedacht, so einen Mist zu veröffentlichen? War das Lektorat im Urlaub? Der renommierte Gräfe und Unzer Verlag, ich bin halt auch nicht so in der literarischen Welt unterwegs, ist halt ein großer Verlag, der sonst immer nur Gedichtbände auf rosa Klopapier mit Goldkante druckt, aber...
Das steht da jetzt nicht, oder?
Nein, das steht da nicht. Natürlich nicht. Ach so, aber ich dachte schon. Nein, das ist, ja. Ich habe es auch nicht verstanden. Naja. Ich fand es sehr unterhaltsam.
Das freut mich, Rani Bär. Weißt du, was mich diese Woche auch berührt hat?
Was denn? Ich hätte jetzt gesagt, der alte Mann an der Straßenecke, aber.
Krempfort. Nein, ich habe eine Nachricht bekommen von einem unserer Hörer.
Ah!
Die ich dir auch weitergeleitet habe, der in einem Kinderhospiz arbeitet.
Ja.
Und das hat mich echt erstens extrem gefreut, aber es hat mich auch verdammt bewegt.
Ja, mich auch. Aus diesem Anlass einmal ganz kurz schöne Grüße an Lisa, Johannes, Philipp, Tina, Daniel, Daniela, Markus, Julia und Moni.
Genau. Ganz liebe Grüße an euch, ihr Süßen. Uns freut's, dass ihr uns hört. Er hat halt einfach beschrieben, dass er dort arbeitet. Ich muss hier keinem unserer Hörer erklären, was ein Kinderhospiz ist und dass die zum Beispiel jede Woche unsere neue Folge über die Stereoanlage in alle Zimmer laufen lassen und dass das sehr viel Freude und sehr viel Lachen und sehr viel gute Laune bei den Leuten erzeugt. Und das ist ehrlich gesagt so eine Rückmeldung, wo man, wenn man so einen Quatsch macht, den wir nun mal tun, das berührt einen.
Ja, das freut einen, aber man muss auch trotzdem schlucken dabei, ne?
Ja. Und jetzt schreiben wieder Leute, ja, warum ist das denn bei denen jetzt was Besonderes? Nein, ist es nicht. Also natürlich wertschätze ich alle Hörer, die wir haben und freue mich über alle, die uns hören, aber trotzdem ist es schon der Gedanke, dass man mit dem, was man tut und das, was wir hier tun, ist nur wirklich einfach nur zwei Bekloppte reden Scheiß, dass man an einen solchen Ort, den ich ja in meinem familiären Leben auch schon erlebt habe, dass man da dass man da Lachen hinbringt, das ist einfach ein wahnsinnig schöner Gedanke. Und danke schön für die E-Mail, die hat mich sehr berührt und sehr gefreut.
Ja, mich auch. Also ich habe das auch gelesen und hatte eine Träne im Auge.
Ach, Heini.
Ja.
Du hast diese Woche ja auch mal wieder ein wenig Fernsehen geschaut für uns. Das klingt geil, ne? Dass du als
wäre ich die Karelle und du wärst.
Nein, und du hast eben gesagt, du hast irgendwas geguckt, was dir gefallen hat, was mir auch gefallen würde.
Ja, vielleicht. Ich habe einen Film geguckt auf Amazon Prime.
Hast du die Goonies zu Ende geguckt?
Ja, ich habe die Goonies zu Ende geguckt, aber darüber will ich nicht reden, weil dann werden wieder Leute sauer.
Hat er dir nicht gefallen, jetzt auch im Abschluss nicht?
Ich habe einen anderen Film gesehen. Nein.
Ich hasse dich, Remford. Ernsthaft? Du fandst die Goonies nicht
der,
gut?
Der Film, also auch wenn ich jetzt Hass auf mich ziehe, wenn man den nicht als Kind gesehen hat und den heute objektiv einfach als Film sich anguckt, ist der scheiße. So, Punkt.
Oh Gott. Hallo, wo Slonch sich am Ende opfert, ist immer noch eine der schönsten Szenen. Das berührt mich mehr als Schindlers Liste. Ich muss den Fels halten.
Nee, der Film ist einfach kacke. So.
Das war übrigens ein Bodybuilder, der 3 Jahre später an dem Missbrauch von, Steroiden gestorben.
Ah, schön.
Er sah nicht wirklich. Ja, daher das Gesicht. Nein, er sah nicht wirklich so aus. Aber hat er nicht gut überlebt.
Ah. Den meinte ich nicht. Ich habe bei Amazon Prime gibt es ja gerade, also immer häufiger mal so für 90 Cent Filme zu leihen. Übrigens aktuell auch, ich weiß nicht, hatte ich dir den als Blu-ray geschickt? The Gentleman?
Den hast du mir als Blu-ray geschickt. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Du solltest ihn gucken. Und wer ihn sonst von unseren Hörern noch nicht gesehen hat, den gibt es gerade für 90 Cent bei Amazon zu leihen.
Kurze Guckempfehlung, auch bei Amazon Prime im Moment zur Gratisverfügung. Der Film heißt Upgrade. Und geht um
einen. Den habe ich noch nicht gesehen. Wollte ich noch
gucken. Den kannst du dir echt mal angucken. Ja. Der ist jetzt kein krasses Meisterwerk, aber es geht um einen Typen, der im Rollstuhl sitzt und der sich über eine KI, die in seinen Rücken implantiert wird, zu so einer Art Supermensch wird.
Ah, so ein bisschen 6-Millionen-Dollar-Mann, die Neuvariante.
Ein bisschen wie 6 Millionen. Ja, das ist jetzt nicht die kreativste Idee der Welt, aber der Film hat mich dahingehend begeistert. Erstens ist er irgendwie ein bisschen independent, obwohl er gut aussieht. Also, ich kannte keinen der Darsteller, muss ich zugeben. Also keine große Hollywood-Produktion und er traut sich auch gegen Ende, was sich sehr, sehr wenige Filme trauen, Und das fand ich echt gut. Upgrade gibt's umsonst, könnt ihr euch mal anschauen.
Genau, den Film, den ich aber eigentlich dir empfehlen wollte, war I, Tonya.
Ay, Tonya, natürlich gesehen, Rainer.
Hast du
mein
gesehen?
Gott.
Ach, schön.
Ja, hallo, die Mutter hat den Oscar für die besten Nebendarstellerin bekommen. Natürlich habe ich ihn gesehen. Der ist allerdings auch wirklich nicht schlecht. Der erzählt die Geschichte von Tonya Harding und Nancy Kerrigan.
Nancy Kerrigan.
Nicht, dass wir das jetzt mit dem StarCraft, mit der StarCraft-Bösewichtin verwechseln, aber ich glaube, sie hieß Nancy.
Tonya Harding. Nancy Kerrigan, ne? Wikipedia. Eiskunstlaufkarriere, Nancy Kerrigan, ja.
Nancy Kerrigan. Jedenfalls geht es in der Geschichte darum, dass das heranstrebende Eislaufkunststernchen Tonya Harding, das aus einer sogenannten White Trash-Familie kommt, also aus einem armen amerikanischen Background, die so in so Wohnwagensiedlungen aufwachsen, es schafft auf die ganz große Bühne der Schlittschuhlauferei, nennt man das so, Eiskunstlauf.
Ja.
Und
die große Bühne,
die dann im Rückblick, sogar interessanterweise in dem Film, als selbsterzählter Rückblick davon erzählt, wie sie ihrer größten Konkurrentin Nancy Kerrigan, so dem All-American Dream Girl, die Beine brechen lässt hinter den Kulissen, was wirklich 93, 94 passiert ist. Einer der größten Skandale der Sportgeschichte.
Ja. Das, aber die ist gut erzählt, die Geschichte, finde ich. Also auch witzig erzählt zum Großteil. Mhm. Und man hat trotzdem ein bisschen Mitleid mit ihr.
Man hat Mitleid mit ihr, weil sie ein tragischer Charakter ist.
Ja.
Und weil sie alles andere als grundsätzlich unsympathisch ist. Man kann, also es geht ja am Ende um Leistungssport.
Ja.
Und Leistungssport ist eigentlich immer grausam, weil da treten Menschen nun mal mit unterschiedlichen körperlichen Bedingungen gegeneinander an und du kannst davon ausgehen, dass viele, die gegen Usain Bolt gelaufen sind in den letzten 10 Jahren, auch davon geträumt haben, ihm die Beine zu brechen.
Ja.
Also das ist in diesem speziellen Fall, also es war wohl, sie hatte einen Liebhaber oder einen Ehemann, der dann zusammen mit so zwei relativ schlecht aufgestellten Kriminellen hinter den Kulissen auf Nancy Kerrigan gewartet hat und die haben dir dann einfach die Knie gebrochen und haben damit ihre Karriere beendet und als es dann rauskam, war natürlich auch die
Karriere beendet nicht. Also von Nancy Kerrigan.
Ist sie zurückgekehrt? Ja,
Nancy Kerrigan konnte halt an der, ich weiß nicht, das war eine Meisterschaft, da konnte dann Nancy Kerrigan nicht weiter teilnehmen, weil halt Kniescheibe zerhämmert. Die hat Tonya Harding dann gewonnen, wurde aber später aberkannt und ich weiß nicht, wie schwer die Verletzung war, weil 7 Wochen danach waren die Olympischen Spiele von Lillehammer und da ist Nancy Kerrigan, glaube ich, Zweite, ich glaube, die hat Silber gewonnen, war es. Ich habe den Film gestern noch gesehen.
Dann hat sie sich ja. Das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber auf jeden Fall haben sie sich für diesen Wettkampf ausgeschaltet und es kam nachher alles raus und hat die Karriere von Tonya Harding war definitiv beendet dadurch dann. Die ist ja nicht zurückgekehrt, die ist dann so in amerikanischen Trash-Formaten aufgetaucht danach, bedauerlicherweise. Und sie lebt heute noch, aber hatte wohl auch ein Alkoholproblem und jedenfalls ist der Film, erzählt es wirklich gut. Und nach meiner Berührung mit Eiskunstlauf, die ich mal hatte durch eine Fernsehshow, wo ich eine deutsche Meisterin im Eiskunstlauf kennengelernt habe, die wahnsinnig nett war, kann ich mir das sogar vorstellen. Also was dazu führt, dass sowas passiert. Weil die erzählte mir auch von ihrem, also die ist deutsche Meisterin im Eiskunstlauf und erzählte mir davon, wie viel sie trainiert. Natürlich, ich will dieser Frau jetzt nicht unterstellen, dass sie irgendjemandem die Beine brechen würde, nicht falsch verstehen, sondern einfach nur, wie unfassbar viel diese Frau für ihren Traum investiert, Meisterin zu werden und wie unbefriedigend das dann am Ende ist und was für ein unfassbar harter Kampf das ist, da habe ich schon gedacht, Alter, Rainer, du und ich, ne, wir schaffen es noch nicht mal 3-mal in der Woche laufen zu gehen, die geht jeden Tag 8-9 Stunden aufs Eis, um diesem Traum zu folgen, über Jahre, seit sie ein kleines Kind war, das ist schon... Also ich glaube, die Profisportbranche ist eine der grausamsten Branchen, in denen man überhaupt unterwegs sein kann. Selbst, und das darf man auch nie vergessen, selbst als Fußballer, die ja immer so gescholten werden, dass sie so wahnsinnig reich sind, ja, sind sie. Wenn du in der ersten Bundesliga spielst und halbwegs ordentlich ablieferst, dann hast du, wenn du klug investierst, ausgesorgt. Aber du bist auch, und das haben ja viele, die dann ausgestiegen sind oder die unter psychischen Problemen, es gab doch auch mal den Schalke-Spieler, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, der auch mit psychischen Problemen aufgehört hat. Oder ich meine, über den, wie heißt er denn, der Torwart, der von den Zug gesprungen ist, der war depressiv.
Ich weiß.
Fällt mir jetzt, wie heißt er denn, mein Gott? Ich bin im Fußball so wenig drin. Robert Enke. Ja. Robert Enke hat sich ja das Leben genommen. Der war ja abseits des Leistungsdrucks auch depressiv.
Depressiv und so, ja.
Da ändert dann auch der Leistungssport nichts dran, aber er multipliziert es natürlich durch diesen unfassbaren Druck, der auf diesen Leuten. Weil wenn du als Fußballer beispielsweise nicht ablieferst, bist du weg.
Ja, ja.
So, ne? Und, weg. Und diese Spirale, die sich ergibt eines Fußballers, der immer tiefer fällt. Ich habe letztens von der kriege ich nicht mehr zusammen, wie der hieß, weil ich kenne mich mit Fußball wirklich nicht aus. Aber zum Beispiel Götze ist ja das beste Beispiel. Der hat uns damals zum Weltmeister geschossen. Jetzt hat er gerade einen Vertrag beim TSV Eindhoven unterschrieben, der jetzt kein schlechter Verein ist. Mhm. Aber Mario Götze ist so ein relativ merkbares Beispiel dafür, wie eine Fußballerkarriere auch in die Negativrichtung fahren kann.
In meinem Abiturjahrgang hatten wir einen, also ich bin ja in Stoppenberg zur Schule gegangen, direkt an der Grenze zu Gelsenkirchen. Ich hatte einen Kollegen in der Stufe, der hat in der Jugend von Schalke gespielt, in der U18 gespielt und hat dann direkt nach dem Abi tatsächlich, glaube ich, sogar eine Saison erste Bundesliga für Schalke gespielt. Exakt eine Saison. Danach war er weg und die Karriere vorbei.
Krass, ne? Er hat keine Leistung gebracht. Genau, hat er in dem Jahr sicherlich seine 400.000, 500.000 Euro verdient. Aber, oder vielleicht auch mehr oder auch weniger.
Wahrscheinlich eher weniger, weil aus der eigenen Jugend.
Stimmt, aus der eigenen Jugend, dann mit irgendwelchen Verträgen gefesselt. Aber der Druck, der auf diesen jungen Leuten herrscht, und das muss ich ja vorstellen, das sind ja manchmal Jungs von 15, 16, 17 Jahren.
Ja, klar. Fangen früh an und so, ne?
Dass die sich nicht normal entwickeln. Oder guck dir mal, in welchem Alter manche Leute dann in Rente gehen. Hier Florian Hambüchen, den ich auch schon kennengelernt habe, der wirklich ein netter Kerl ist. Ich will jetzt nichts falsch unterstellen, ich weiß es nicht 100%, aber soweit ich mich erinnere, hat er sich auch vom Leistungssport zurückgezogen. Der hat mit 12 Jahren, hat er schon angefangen irgendwie an der Reckstange zu turnen und so, also richtig professionell, ne? Und das ist ja erstens eine Belastung für den Körper, aber auch für den Geist. Also ich bin immer dankbar, dass ich, ehrlich gesagt, sowas wirklich nie, wäre auch nie zur Diskussion gestellt, weil ich nun mal, ich habe jetzt einen Personal Trainer, Reini.
Ernsthaft?
Ja.
Was?
Ja.
Was?
Ich habe ein Personal. Ja.
Was?
Eine Firma.
Du fette Wurst hast einen Personal.
Ja. Und der Typ ist der Hammer.
Ist ja schon ein bisschen unfair jetzt, ne, für unsere Lauf-Challenge und so.
Tja, Rainer, du hast doch das Geld. Du kannst beruhigt sein. Bisher hat dieser Personal Trainer noch, also du, er hat
du,
mir also, schon.
Du, sag mal so, du weißt, was passiert, wenn du kurz vor den 21 Kilometern bist. Dann ist ein schlecht gekleideter, schlechter Gangster, steht dann am Rand und holt einen Totschläger raus. Und dann kannst du dich von deinen Knien verabschieden.
Ja. Das ist ein geiler Gedanke. Ich glaub, und dann kommt da so ein Bulgare mit einem Zahn. Weißt du, so, ja. Das ist von Reinhard Remford. Und dann kommst du auch noch, fährst du in so einem Auto vorbei, aber weißt du, in so, nicht wie bei so einem Gangsterboss, so eine geile Limousine, sondern du in so einem Smart. Und dann geht so eine schwarze Scheibe von dem Smart runter und dann sitzt du da mit so einem Goldzahn und reibst dir die Hände so, es hat geklappt. Reini, du kannst beruhigt sein. Erstens, weil mir mein sehr sympathischer Trainer Yannick innerhalb weniger Minuten davon abriet, jemals wieder zu laufen.
Okay.
Beziehungsweise in näherer Zukunft zu laufen, weil er sagte, dass ich nun mal bedauerlicherweise so massive Knieprobleme habe, dass alles, was ich in Richtung Laufen tue, mir einfach nur schadet.
Ja, okay, damit hast du schon mal die Entschuldigung, warum du wieder verlierst und weiter.
Und also damit hat er ja auch recht. Ich habe Schaden in den Beinen. Nein, ich habe ihm dann auch gesagt, Yannick, das gefällt mir gar nicht so gut, die Message, weil Laufen ist das einzige Sportliche, was ich mit Leidenschaft überhaupt betreibe. Also ich laufe ja gerne, ne? Ich musste mich ja gar nicht so sehr zwingen jetzt für unseren Wettbewerb, weil ich grundsätzlich Joggen immer noch als angenehmste aller Sportarten empfinde. Also alles andere ödet mich zu Tode an. Ja. Vereinssportarten gehen durch meinen Job sowieso nicht. Und er sagte dann aber, und er hat sich mit mir hingesetzt und hat so meinen Körper analysiert, über 1,5 Stunden lang. Und das fand ich schon erstens beeindruckend, weil der sieht halt aus, als wenn man ihn aus einem scheiß Baum geprügelt hätte.
Ja.
Also wirklich, ich schick dir gleich mal ein Bild, es ist erniedrigend. Wenn du neben dem stehst, fühlst du dich als Mann einfach erniedrigend. Ja. Du fühlst dich einfach nur wie Scheiße. Also der hat wirklich in seinem linken Arm mehr Muskeln als ich in meinem ganzen Körper. Es ist einfach ganz schlimm. Aber er ist nicht arrogant oder doof oder so und er spielt dir jetzt auch nicht vor, du kannst aussehen wie ich.
Ja, Red weiter.
Warum hat jetzt Reich-Ranicki gerade, du hast wieder auf einer Spur liegen, die die anderen nicht hören, aber ja, ich richtig. Schon.
Genau, du hättest es einfach professionell ignorieren können. Red weiter.
Wenn du nicht in der Lage bist, die Technik zu machen, Remford, ignoriere ich hier gar nichts. Dann führe ich dich vor, dann hole ich den Basie raus und dann gibst du mal richtig auf die Kniegelenke. Naja, jedenfalls, ich wollte auch gar nicht so weit ausführen.
Undankbares Stück.
Also, Reinhard, der größte Witz der ganzen Nummer ist, wir haben bisher noch nicht mal richtig Sport gemacht, sondern erstmal haben wir meinen Körper analysiert und jetzt sind wir in einem Zustand, wo wir mich so aufbauen, dass ich überhaupt trainieren kann. Und dann fragte er mich, was ist denn dein Ziel? Und dann habe ich gesagt, mein Ziel ist nackt gut aussehen. Alles andere ist mir eigentlich scheißegal. Dann das hat er gelacht. Mark fand Maslow. Das natürlich. Nee, wer ist denn Mark Maslow?
Das ist so ein Fitnesstrainer, der aus einem Podcast macht und da ist so der Wahlspruch quasi nackt gut aussehen.
Ich habe den Spruch aus American Beauty geklaut, weil da sagt Kevin Spacey das. Da wird er nämlich gefragt, den hast du gesehen. In Gottes Namen. Ja, ja. Da wird er gefragt, was ist dein Trainingsstil? Und er sagt, nackt gut aussehen. Ne? Und das habe ich zu ihm auch gesagt. Und jetzt kommt der beste Satz, den ich in den letzten 10 Jahren zu mir gehört habe. Vicky, ich konnte nicht mehr. Ich glaube, ihm war gar nicht bewusst, wie unfassbar erniedrigend dieser Satz ist. Aber er hat dann gesagt, wir müssen deinen Körper erstmal wieder in den Zustand bringen, dass ein Training auf Ästhetik einen Sinn macht.
Und wie macht ihr das? Also haut ihr den ein paar Mal in die Fresse und dann rückt man es wieder zurecht?
Genau, rückt das alles wieder zurecht. Nein, aber Alter, was ist das denn bitte für ein Satz? Wir müssen deinen Körper erst in einen Zustand bringen, dass Ästhetik ein Ziel sein kann. Das ist die schlimmste verbale Ohrfeige aller Zeiten.
Die Frage, die sich mir da gerade stellt, ist, warum zur Hölle hast du einen Personal Trainer?
Weil die Firma, mit der ich zusammenarbeite, mir den geschenkt hat. Die haben nämlich auch gesagt, du bist so ein fettes Schwein und uns gefällt das nicht, wie du aussiehst in deinen Fernsehsendungen und du bist ja auch unzufrieden, also hier Personal Trainer. Kannst ja mal ausprobieren. Und bisher bin ich wirklich sehr begeistert. Ich wäre, glaube ich, nicht so begeistert, wenn ich selber bezahlen müsste, aber egal. Jedenfalls machen wir jetzt erstmal ein bisschen was. Das Interessante ist, zum Beispiel die erste Sportstunde, die wir gemacht haben, haben wir überhaupt keinen Ausdauersport. Also wir haben jetzt, weder haben wir Gewichte gestemmt noch sonst was. So, er hat mich auf den Boden gelegt, hat meinen Körper verdreht und hat mich atmen lassen gegen meine Bauchdecke, um meinen Oberkörper, also meine Brust, was ich die Muskeln, die sich zwischen meinen Titties befinden, wieder in die Position zu bringen, dass ich gerade gehen kann. Und dass ich aufrecht gehen kann und dass ich so atmen kann, dass Training Sinn macht. Und dann hab ich geguckt, okay, ich habe auch erst ein bisschen mit der Nase gerümpft. Ich konnte danach aber das erste Mal seit sehr langer Zeit richtig tief durchatmen. Und ich habe am Rücken eine lange Narbe aus meiner Kindheit, wo ich mal operiert worden bin. Und er hat mich, glaube ich, nach einer Viertelstunde Gespräch, ohne meinen Körper angeguckt zu haben, nur weil er auf meine Haltung geschaut hat, hat er mich gefragt, ob ich eine Narbe am Rücken habe. Und das fand ich schon sehr beachtlich so. Und er hat recht mitgehabt.
Ist das Sportwissenschaftler oder sowas? Also
der hat auch Sportwissenschaften studiert. Also der ist schon clever und gut und macht das auch wirklich gut. Ist auch witzig. Der hat halt so ein paar herrliche Manierismen, dass er zum Beispiel wirklich jeden zweiten Satz mit "macht es Sinn" beendet. Also er sagt dann sowas wie, erst wenn wir deinen Oberkörper wieder in einen Zustand gebracht haben, in dem wir auf Ästhetik trainieren können, können wir auch gemeinsam zum Beispiel mit Gewichten arbeiten. Macht das Sinn? Und er sagt es aber so oft, dass ich beim 5. Mal irgendwann sagte, nein. Und er so, warum? Und ich sage, ich wollte nur gucken, ob du zuhörst. Ja. Er sagt halt immer, ja, er nennt mich auch mein Bester immer. Mein Bester. Ich genieße das sehr. Es ist natürlich eine etwas kumpelhafte Attitüde, aber der Typ an sich ist angenehm. Ich fühle mich neben ihm trotzdem beschissen, weil er sieht einfach unfassbar gut aus. Aber gucken wir mal, ob der aus dem alten Basti noch ein bisschen was rausholen kann. Aus der alten Fetti-Hülle noch mal ein bisschen was rausschälen können.
Ich bin sehr gespannt. Dann wirst du ja echt mal ein ernstzunehmender Gegner.
Ich bin gegen dich, Remford, du kleiner Wichser mit deinem Laufbein. Als hättest du irgendwas getan. Irgendwas.
Nein, habe ich nicht. Wir sind schon lange dabei, aber ich möchte dich trotzdem noch ein anderes Thema gleich kurz ansprechen und dich mit unnützem Wissen über Videospiele füttern, weil dich das bestimmt erfreut.
Das auch noch, Reinhard?
Ja,
okay.
Und zwar StarCraft, ne? Die Sarah Kerrigan
ja.
Ist nach Nancy Kerrigan benannt.
Ach, hör auf.
Nein, ernsthaft.
Ist das gerade gegoogelt?
Ja, nee, ich habe es zufällig im Wikipedia-Artikel gesehen und dann gerade einen GameStar-Artikel dazu gefunden. Und zwar, weil die während der Entwicklung von StarCraft war der härteste Konkurrent Command & Conquer Alarmstufe Rot und da ist die Elite-Geheimagentin Tanja.
Ach, die kenne ich sogar, die Russe, ne?
Ja.
Die mit einem Schuss töten kann. Wie? Und dann haben sie sich überlegt, dass sie die andere Kerrigan nennen?
Ja.
Wie absurd ist das?
Ja, aber also zumindest einem Interview nach mit einem der Macher ist das tatsächlich so.
Ich habe StarCraft 2 ja leider nie durchgespielt, aber StarCraft 1 erzählt, für die, die es nie gespielt haben, ist ein Echtzeitstrategiespiel, erzählt von drei Parteien, den Protoss, den Zerg und den Terranern. Und Kerrigan ist eigentlich eine der stolzen Soldatinnen der Terraner, die dann von den Zerg assimiliert wird und zu deren Königin wird. Also die bauen die in so ein Ei ein und dann wird sie so eine Art Brutopfer wie bei Alien. Und die ist dann der Hauptbösewicht der ganzen Veranstaltung. Zumindest im ersten Teil und ich glaube im zweiten auch.
Den zweiten habe ich auch nie durchgespielt.
Ich habe ihn letztens nochmal angefangen und es ging mir wahnsinnig auf die Eier, dass man so nah dran ist.
Ah.
Also der Ausschnitt des Bildes ging mir auch, ich weiß, warum der ja so gewählt ist. Nämlich wegen E-Sport, also damit die Leute gegeneinander spielen können und damit alle den gleichen Bildausschnitt haben und dass man nicht rauszoomen kann und so, weil StarCraft 2 wurde ja ganz klar auf E-Sport getrimmt.
Ja. Yeah.
Aber ja, das nervt mich. Ich spiele gerade wieder Baldur's Gate 2 durch.
Echt?
Was ich nie getan habe während meiner Schulzeit, weil ich da nie den Durchhaltewillen hatte. Und jetzt habe ich mich mal hingesetzt.
Hatte ich bei Baldur's Gate tatsächlich auch nicht, weil mir dieses Management einer kompletten Gruppe auf den Sack ging. So, und du hast halt, wenn du Baldur's Gate spielst, tatsächlich, ne, du liest sehr viel.
Du liest sehr viel, das stimmt. Aber was mir gut gefällt persönlich dran, ist, dass du, dass die Gruppe ja miteinander interagiert. Und das ist in der Spielgeschichte wirklich selten so gut umgesetzt worden. Also die Charaktere verlieben sich ja sogar ineinander, wenn sie in deiner Party sind, teilweise. Und führen Liebschaften. Und es gibt Charaktere, die nicht gemeinsam in einer Gruppe geführt werden können. Auch das ist total gut erzählt. Also ich finde, da an die Qualität, die sie da abgeliefert haben, sind sie eigentlich nie wieder rangekommen. Das ist wirklich richtig gut gemacht.
Baldur's Gate 3 hat richtig gute Bewertungen. 94%. So im Schnitt.
Aber ist jetzt Early Access erschienen.
Nee, ist am 6. Oktober erschienen, vor 4 Tagen.
Aber Early Access, da sind nur 20%,
Okay.
Sind nur 60% des Spiels drin.
Das ist so. nicht komplett.
Das finde ich bei einem, es ist nicht komplett und das finde ich bei einem Rollenspiel ehrlich gesagt affig. Also die Early Access bei, FIFA 21, wo du nur acht Fußballmannschaften hast, in Gottes Namen von mir aus. Aber du kannst doch kein ein Rollenspiel ist eine Einheit oder halt nicht.
Ja, weiß ich nicht, wenn die Hauptstory drin ist und du Nebenkampagnen oder weitere Gebiete oder so, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das geht.
Worunter ich ein bisschen leide bei Baldur's Gate, wie bei allen Rollenspielen, ist, dass du kannst nicht alles erleben. Ne? Ich bin jemand, okay, darüber muss ich kurz erzählen, bevor wir durch sind, weil das muss ich wirklich mal kurz sagen. Ich habe The Last of Us endlich vollendet. Diese Woche,
ich noch nicht.
Als ich noch zu Hause war. Ja, ich werde nicht spoilern, wie es ausgeht, keine Ahnung. Dafür spielen es auch zu viele Leute, die uns hören. Aber meiner bescheidenen Meinung nach, und ich habe in meinem Freundeskreis Leute, die es komplett anders sehen, die überhaupt es nicht gut fanden, ist das beste und beeindruckendste Videospiel, das je erschaffen worden ist. Das ist eine Parabel über Tod, Leid, Verlust, Trauer, Rache, Krieg. Das ist
auch. Die Meinung ging da ja auch sehr weit auseinander, ne?
Ja, und die Leute sind Wichser, ganz ehrlich. Also, selbst wenn man sagt, okay, ich kann mit der Story nichts anfangen, geschenkt. Aber der Aufwand, der in die Konzeption dieses Spiels geflossen ist, ist auf einem Niveau, dass man einfach nur den Hut ziehen muss. Also, das ist so unfassbar, wie viel Arbeit da reingeflossen sein muss, dieses Ding zu bauen. Das ist, also erstens, es geht deutlich länger, als man selber erwartet. Ich habe über 30 Stunden dran gesessen. Und die Qualität, auf der das seine Geschichte erzählt, ist so, du musst die Geschichte ja nicht mögen. Weißt du, du musst auch Titanic nicht mögen, um anzuerkennen, wie gut Titanic gemacht ist als Film.
Ja.
Und das Gleiche finde ich auch bei The Last of Us. Du musst das Ende der Geschichte oder den Inhalt der Geschichte nicht unbedingt mögen. Aber man muss anerkennen, was für eine Meisterleistung die Konzeption dieses Spiels ist. Und ich kann wirklich jedem, der auf Videospiele steht und der auf Filme steht, nur sagen, kauft euch das, setzt euch dahin, spielt es am besten an einem Stück, also in einer Woche durch oder so, weil dann ist es noch beeindruckender. Ich habe es jetzt verteilt, durch meinen Job muss ich verteilt spielen. Ein Freund von mir hat es in 3 Tagen wirklich in so unfassbar langen Sessions, Grüße an Chris, durchgespielt. Aber das, ey, das hat mich zum Teil wirklich auf einem Niveau erwischt, wo ich da saß mit Tränen in den Augen, Reinhard.
Krass.
Okay. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal bei einem Kinofilm Tränen in den Augen hatte.
Ich habe es leider nicht sehr weit bisher gespielt, weil dann der Umzug kam und die PlayStation im Karton verschwunden ist. Ich habe vor 3 Tagen den Fernseher wieder aufgestellt. Die PlayStation ist immer noch nicht dabei. Ich finde auch meine Switch gerade nicht. das ist deprimierend. Aber die PlayStation habe ich mittlerweile gefunden und werde die Tage aufbauen, um das dann mal weiterzuspielen. Ich war nämlich erst bis...
Weil deine Meinung interessiert mich dazu auch sehr, weil du bist ja auch ein kluger Kopf und eigentlich... Ich kann die Kritikpunkte meiner Freunde, die es nicht gut finden, nachvollziehen. Ich kann es aber nicht, also ich kann nachvollziehen, was sie daran nicht gut finden. Aber ehrlich gesagt, überstrahlt das Spiel in so vielen Bereichen alles andere, dass man einfach sagt, also es macht auch Bock. Mhm. Also selbst wenn du sagst, die Story interessiert mich nicht, macht das Gameplay einfach Bock. Es ist halt eine Mischung aus Stealth und Action. Und das ist dermaßen reichhaltig gestaltet. Also du hast so viele Möglichkeiten, dich zu verstecken. Du hast so viele Möglichkeiten, Gegner auszutricksen. Du hast so viele Möglichkeiten, die auf unterschiedliche Arten und Weisen zu besiegen, wie ich sie in der Art und Weise in keinem anderen Spiel gefunden habe. Auch nicht in Metal Gear Solid oder so. Also ich finde wirklich, dass ich meine, Naughty Dog, die es programmiert haben, die sagen ja den meisten Leuten zumindest ein bisschen was, die sind halt auch absolute Meister ihres Fachs. Die haben ja die also, Uncharted-Spiele gemacht.
Ja, die habe ich alle gespielt, auch alle durch.
Also Last of Us 2 ist Uncharted gemischt mit
ein bisschen mehr Schleichen, also Walking Dead.
Ja, und einfach unglaublich ernst. Also ja, bei Nathan Drake, der erledigt ja einen Gegner nach dem anderen und pfeift dabei ein Lied.
Ja, und vor allem bei Uncharted ist auch, am Ende sind es immer die Nazis, wie bei Indiana Jones so in etwa.
Genau, am Ende sind es immer die Nazis wie Indiana Jones und bei The Last of Us, was sie das auch das erste Mal konzipiert haben in dieser Art und Weise, ist, dass jeder Gegner, den du tötest, einen Namen hat. Und wenn du dann zum Beispiel jemanden abstichst, dann suchen seine Freunde nach ihm und sagen John, John und suchen nach dieser betreffenden Person. Es sind keine austauschbaren Pappschießbudenfiguren, die du da tötest, sondern es wird zumindest versucht, den Eindruck zu erwecken, dass jeder eine Hintergrundgeschichte besitzt.
Ja.
Und das finde ich halt auch unfassbar gut gemacht.
Ich fand's auch super gut. Das
du hast ja, wie weit Stunden hast du jetzt gespielt?
Ich glaube Seattle Tag 1 oder Tag 2 oder sowas. Ich weiß nicht, ob es da mehrere Tage gibt, aber noch relativ weit am Anfang.
Aber hast du ja so ein paar Szenen, die einem in den Magen schlagen.
Ja, ja, die hatte ich schon. Ja, ja, die fand ich auch sehr gut. Also
ja, und das muss mir, wenn du diese Szene, von der wir jetzt gerade sprechen, schon gesehen hast, allein die Inszenierung davon, ne?
Ja.
Und das ist so, so gut gemacht. Also fette Empfehlung, guckt euch dieses Spiel an, spielt dieses Spiel, es lohnt sich. Und die Designer des Spiels haben es auch einfach verdient, dass ihre Kunst gewürdigt wird.
Ja. Ich habe in letzter Zeit auch wieder, also da meine PlayStation noch nicht da war, habe ich wieder ein bisschen am Rechner gezockt. Ich habe in der letzten Zeit wieder ein ganz klein bisschen WoW gespielt. WoW Classic. Das ist so wie damals, mit viel Laufen und viel Zeit. Es macht, man muss sich das mal reinziehen. Das ist ein Spiel, das ist jetzt 15 Jahre alt, 16 oder so. Also zumindest die Klassik-Variante. Und es macht immer noch unglaublich viel Spaß. Ich weiß, du darfst es nicht spielen.
Ich darf es nicht spielen und es ist auch gut, dass ich es nicht spiele, weil sonst wäre die große Pause nicht erschienen, das kann ich dir aber sagen. Kann sein. Weil ich bin super anfällig für sowas.
Ja, bei mir hält sich das in Grenzen, also bei mir ist das nicht so schlimm.
Ich frage die Sonntag mal.
Meinst du,
bei Aussagen zu WoW kannst du niemals den Spieler fragen, du musst immer die Partnerin fragen.
Kannst du machen, wenn sie Pause von Overwatch macht.
Ach, eure Beziehung, manchmal ja, beneide ich euch, ja.
Nee. Falls jemand mal vorbeiwinken möchte, ich spiele einen kleinen Priester, der heißt Patinas, benannt nach der Patina in einer Pfanne, eine Mischung aus Fett und Stärke.
Rani, das ist ein sehr guter Name. Das ist ein
schöner Charaktername, ne?
Ja. Eine Mischung aus Fett und Stärke. Das ist wirklich sehr gut, Rani.
Ja.
Du bist ein Priester, welches Volk denn?
Untoter. Ich bin ein untoter Priester auf dem Server. Ich glaube, er heißt Razorfen. Ja, die sind immer beschissen, die Namen.
Razorfen. Da können die Leute dich treffen, Reini.
Wenn sie möchten, ja. Kann man das mal. Ist ja süß. Ich bin noch ganz am Anfang. Ich habe, glaube ich, Level 8 oder so gerade. Also nicht viel gespielt.
Weil der Otto scheißt gleich.
Ja, machen wir. Wir machen ja Ende. Ja, ist gut. So, haben wir noch?
Nein, nein, nein. Ich wollte darauf hinweisen. Es war ja wieder eine sehr schöne Folge. Es war sehr schön, dich zu hören. Ja. Nochmal große Empfehlung, wenn ihr Bock habt, mein neues Buch zu lesen, dann tut das, freue ich mich drüber. Heute Abend läuft die neue Folge von Bielendorfer im WDR mit Lisa Feller, die kann man auch gucken. Mhm. Und ja, sonst, abseits dessen, habt einen schönen Abend, lasst euch gut gehen, seid geküsst auf eure Äuglein, ihr süßen Mäuse.
Tschüss.
Ne, Reini?
Ja, ja, tschüss. Schönen Abend noch. Ich weiß nicht, was ich heute noch mache. Wahrscheinlich arbeiten.
Ja, Radsurfen, genau.
Richtig. Tschüss.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.